Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Ihr hört den Dolphins Drive. Mein Name ist Micho und der Tilo ist heute hier. Hallo Tilo.
Schönen guten Abend. Moin.
Ja, wir sind heute zu zweit und dürfen uns über die Niederlage gegen die Ravens unterhalten. Wir dürfen aber auch sprechen über die Trade Deadline und was dort passiert ist. Und zu guter Letzt werden wir gleich noch den David erwarten, den natürlich alle Zuhörer eigentlich schon kennen, der Oberbüffel. Und dort werden wir über das Spiel am Wochenende gegen die Buffalo Bills reden. Tilo, wie war dein Wochenende?
Mein Wochenende war gut. Wir hatten ja kein Dolphins-Spiel mehr, beziehungsweise hatten das nicht mehr zu verarbeiten. Von daher konnte die schlechte Laune am Donnerstagabend schon beiseite gelegt werden. Beziehungsweise, ich muss tatsächlich sagen, wir hatten in Niedersachsen ja Feiertag. Ich habe das Spiel gesehen. Live auch in der Nacht und ja, wir gehen gleich drauf ein. Ich war dann irgendwann doch mittelmäßig frustriert und dann, als die Meldung danach kam, dass wir einen neuen GM suchen, hat sich das schon bei mir ein bisschen doch ins Positive gehellt, muss ich ganz ehrlich sagen, so ketzerisch das klingt.
Ja, wir beiden, wir sind ja eher als die Kritiker im Dolphins Drive bekannt, vielleicht auch manchmal etwas zu kritisch, zu negativ. Du drückst es gerne aus, als wir sind Realisten. Nichtsdestotrotz, wer es noch nicht gehört hat, ich habe mit Rico eine Folge vor der Trade Deadline und zur Greer-Entlassung aufgenommen. Aber wenn wir jetzt über die Trade Deadline reden, da hätte ich da eine besondere Frage an dich, Tilo. Mhm. Und zwar, sagt dir der Spieler Jason Taylor etwas?
Der sagt mir was, ja.
Was kannst du mir über ihn erzählen? Das ist relativ wichtig.
Oh. Du willst jetzt wirklich ein Skillset des Tight Ends der Jets haben?
Ganz kurz. Was sagt dir Jason Taylor? Was kannst du mir über ganz kurz über ihn ganz grob sagen?
Tobi wollte ihn unbedingt bei uns sehen.
Das ist der Sohn. Der wollte den Sohn sehen.
Ah, der... Ich dachte, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Du redest von dem Dolphins-Spieler. Du redest nicht von Mason, du redest von Jason. Habe ich dich falsch verstanden? Ich
rede von Jason, genau.
Dann habe ich dich falsch verstanden. Nee, dann tatsächlich nur, dass er Hall-of-Fame-Spieler bei uns ist. Ich habe ihn nie spielen gesehen, tatsächlich.
Genau, kann ich
nicht. Ich möchte dir folgendes sagen. Linebacker, aber mehr kann ich dir nicht.
Kann ich nicht. 2008 sagen. Bill Parcells damals einen Trade für Jason Taylor, der schon relativ gut war, einen Trade eingefädelt. Und zwar wurde Jason Taylor, das ist allgemein, komischerweise vergisst man das immer gerne, für einen Second-Round-Pick nach Washington getradet. Mhm. Das Problem war, Taylors Season mit denen war nicht besonders gut. Mhm. Er wurde dann in der Off-Season entlassen und kam zurück zu Miami 2009. Und hat seine Karriere in Miami beendet, als einer der besten Edge-Rusher, die Miami je hatte. Kannst du dir vorstellen, warum ich dir diese Geschichte, die eigentlich eher in den Basic Drive gehören würde, hier erzähle?
Weil du das Gleiche für Jalen Phillips hoffst.
Hoffen tut man das. Also hoffen kann man immer. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben Jalen Phillips für einen Drittrunden-Pick nach Philadelphia geschickt. Wir haben im Gegenzug Aaron Carter, den zweiten vom Practice Squad, der Detroit Lions verpflichtet. Als Edge-Rusher, der ihn quasi ersetzen soll. Und Phillips wird nach der Saison Free Agent. Und niemand hätte, um nochmal auf Jason Taylor zu kommen, als Jason Taylor 2008 für den Second-Round-Pick getradet wurde, hätte niemand erwartet, ihn jemals in Miami wiederzusehen. Also, ähnlichen Spieler, was ähnliches gab es, mit einem Spieler, den wir in der ersten Runde gedraftet haben. Seines Zeichens Safety, Minka Fitzpatrick. Niemand hat erwartet, dass wir ihn, nachdem wir ihn für einen First-Round-Pick nach Pittsburgh verschifft haben, dass wir ihn jemals wieder in Miami sehen. Also, an alle, die jetzt Jalen Phillips hinterher trauern, sei vorab schon mal gesagt, das letzte Wort ist nicht gesprochen und es ist nicht unmöglich, dass er nochmal nach Miami zurückkommt. Aber, Tilo, das war ja eigentlich so ziemlich der einzige Move, den wir gemacht haben. Mhm. Wie siehst du den Move denn überhaupt?
Big-Picture-mäßig finde ich das total überraschend, dass wir genau nur diesen einen Move gemacht haben. Das ist nämlich tatsächlich das, was ich nicht erwartet hätte. Also, ich dachte, entweder passiert gar nichts oder es passiert viel. Dem Verlauf nach gab es für viele Spieler Angebote und die Dolphins wollten aber ihr Tafelsilber in Anführungsstrichen nicht verscherbeln. Vielleicht haben die anderen GMs auch gedacht, da sitzt jetzt so ein Interims-GM und den können wir ein bisschen am Ring durch die Manege führen und dann nehmen wir so ein bisschen das Tafelsilber für Laupicks weg und dann hat man sich nicht geeinigt und dann war es das so, dass das auch nicht der Plan war, dass man vielleicht wirklich Spieler abgeben wollte, aber eben für mehr und keiner das mitgegangen ist, weil man dachte, naja, ohne wirklichen GM zahlen wir lieber weniger. Jalen Phillips isoliert, wenn er seine Highs hatte, und die hatte er leider zu wenig, dann hat er für mich gezeigt, dass er auf jeden Fall in dieses Top 15er Potenzial, wenn nicht sogar mehr, der Edge Rusher gehört. Das war leider wenig. Die Achillessehnenverletzung hat er jetzt relativ gut überstanden. Ich glaube, es waren knapp 35 Quarterback Pressures, die er in dieser Saison hatte. Es war jetzt nicht mehr das große High, aber es war auf jeden Fall vernünftig. Der Drittrunden-Pick so isoliert, wenn man ihn sieht, ist okay. Es ist jetzt, glaube ich, niemand springt jetzt irgendwie mit Jubelstürmen in die Luft und sagt, ein Drittrunden-Pick. Dafür ist es dann zu wenig. Ich finde so ein bisschen, naja, das, was am Anfang durchgesickert ist, dass es der Jets Drittrunden-Pick wäre und wir deswegen das Gehalt weiter bezahlen, dann hätte ich gesagt, das ist okay, weil dann wäre es ein sehr hoher Drittrunden-Pick und ja, den Cap, da kann man dieses Jahr dann noch verzichten. Jetzt zahlen wir trotzdem den Cap weiter für Jalen Phillips und haben den Drittrunden-Pick der Eagles. Für mich sind die Eagles ein Team, was Ende der dritten Runde dann nochmal picken wird, also irgendwie in den 90ern. Und puh, ja, es ist okay. Also ich jubel jetzt nicht, es ist vernünftig, aber man muss ja auch überlegen, so ein Drittrunden-Pick in dieser Range, das ist ja auch noch nicht so wirklich, dass da jetzt hundertprozentig ein Spieler rauskommt, der uns helfen kann im nächsten Jahr. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen nicht, was mit Jalen Phillips besprochen wurde, aber ja, also wie gesagt, du merkst schon, ich bin so ein bisschen am Schwimmen, weil ich so gar nicht weiß. Es ist okay, aber es ist auch jetzt nicht. Es gibt für mich, wenn man immer fragt nach Gewinner und Verlierern, gibt es bei dem Trade einen Verlierer?
Ja, aber dann würde ich dich gerne mal ein bisschen an die Hand nehmen. Ja. Die erste Frage, die ich mir bei so einem Trade, und das hätte ich mir auch bei allen anderen Trades gestellt, ist die Frage, und wir haben ja vorher schon mal darüber geredet,
ja,
wann sind wir als Dolphins wieder relevant? Oder ja, wann haben wir die Chance, wenn alles gut läuft, wieder Playoff-relevant zu sein? Relevanten Football im Februar zu spielen. Was schätzt du?
3 bis 4 Jahre.
So, 3 bis 4 Jahre. Dann ist die zweite Frage. Ist der Spieler, um den es jetzt beim Trade geht, in 3 bis 4 Jahren noch der Spieler, der uns definitiv weiterhilft?
Das kann ich nicht mit Ja und mit Nein beantworten. Das Alter von Jalen Phillips würde es hergeben. Die Verletzungshistorie lässt daran Zweifel, dass es so ist. Ich finde, der Ansatz, den du da argumentativ vorbringst, der ist richtig. Genau so muss man auch denken. Aber man muss ja auch überlegen, in diesen 3 bis 4 Jahren spielt man trotzdem NFL-Football und man braucht gewisse Säulen, damit andere Spieler sich überhaupt entwickeln können. Ne? Es funktioniert halt nicht. Wir sagen immer, wir brauchen einen Jalen Waddle in der Offensive, im Umbruch, damit andere Spieler sich überhaupt entwickeln können. Und genauso sehe ich das auch ein bisschen für einen Chop Robinson oder für dann die neuen Jungen, die da kommen. Also
Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche.
Alles gut.
Die Frage, die ich dir allerdings stellen muss, ist, also ein Jalen Waddle hilft einem Quarterback als Anspielstation. Mhm. Ein Patrick Paul hilft einem Quarterback einfach, weil er ihn beschützt. Mhm. Und gar nicht mal unbedingt, auch ein Quarterback lernt dann ja nicht unbedingt von anderen Quarterbacks. Jetzt hast du Chop Robinson oder so als Beispiel gemacht. Die Frage ist einfach, brauchst du einen Edge-Rusher vom Kaliber eines Jalen Phillips, um junge Spieler an die Hand zu nehmen? Oder ist es nicht dann sogar sinnvoller, jeweils ältere Journeymans, wie jetzt zum Beispiel diese Saison Matthew Judon zu nehmen, von dem die jungen Spieler lernen können, eben weil die schon so viel gelernt haben. Und die halt, reicht das nicht, um zu sagen, okay, wenn ich neue Spieler entwickle, dann nehme ich die. Weil bei dem Jalen Phillips weißt du halt nicht, was aus ihm wird. Und der nächste Punkt ist, also das wäre die erste Frage, die man sich ja stellen muss, ist er relevant? Und du sagst von wegen, er muss sich entwickeln. Die zweite Frage ist, wie viel Geld kostet uns das über all die Zeit? Und wie viel Geld ist es dementsprechend diese Entwicklung wert? Und ein Jalen Phillips hätte jetzt bezahlt werden müssen. Man hätte ihm die 5-4-Option geben können, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, nee, die hat er schon, glaube ich.
Ne? Ja, schon, okay. Ja. Hätte man ihn verlängern müssen, auch die Eagles müssen ihn jetzt verlängern.
Ja.
Und vom Potenzial her ist natürlich die Frage, was hat er für Zahlen aufgerufen, was will er? Und wie viel ist bereit Miami in der Situation für einen Spieler halt eben wie Jalen Phillips, wo selbst du und ich, der wir beide Jalen Phillips Fans sind, sagen müssen, wir wissen es einfach nicht, ob Jalen Phillips das uns tatsächlich weiterhelfen kann, in den Situationen weiterbringen kann.
Da hast du völlig recht. Das ist der springende Punkt. Da hast du auch völlig recht. Wir wissen nicht, was im Hintergrund besprochen wurde und ob Jalen Phillips gesagt hat, er will diese Summe auf jeden Fall haben. Miami hat gesagt, diese Summe zahlen wir dir auf keinen Fall. Dann kannst du jetzt einen Cut machen. Wenn die Fronten so verhärtet waren zu diesem Zeitpunkt, jetzt hätte ich gesagt, aber das ist wirklich nur mein Bauchgefühl, nimm ihn die Saison mit und wenn man, dann kann man sich in der Offseason zusammensetzen und was passiert, vielleicht gibt's den günstigen Vertrag, weil Jalen Phillips den Markt testet, er kriegt nicht das, was er kriegen will, man unterschreibt mit ihm so ein 1-2 Jahre Prove-It-Deal, der in Ordnung ist, und wenn nicht, dann geht er für den hohen Vertrag und dann kriegt man halt einen Pick im Draft danach, weil wir können nicht investieren, ne? Dann wird's halt vielleicht nur ein Viertrunden-Pick. Diesen Gamble hätte man auch machen können, weil wir bewegen uns jetzt, wie gesagt, Ende der dritten Runde höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr. Aber ja, das ist sehr viel Glaskugelei. Und um es auch vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, unser Rebuild wird nicht an der Person Jalen Phillips und seinem Trade jetzt hängen. Auf keinen Fall. Ja, weder in die positive noch in die negative Richtung. Ich glaube, dieser Drittrunden-Pick spielt, wenn wir nicht sehr viel Glück haben, in 3 Jahren keine Rolle mehr.
Aber Rebuild ist ein gutes Thema. Es gibt ja noch einige andere Spieler, die den Cap belasten, wo wir definitiv wissen, dass sie in 3 oder 4 Jahren keine Rolle mehr spielen für uns. Dann nenne ich jetzt nicht Jalen Waddle, wobei, weil bei dem gehen wir davon aus, dass er bis dahin noch wichtig für die Entwicklung ist. Und dass es Angebote für die Spieler gab und dass die Trades daran gescheitert sind, dass Miami zu viel gefordert hat. Namentlich wären da tatsächlich ein Bradley Chubb, für den es Angebote gab, und wohl auch für einen Minka Fitzpatrick gab es Angebote, die für Miami aber zu niedrig waren. Mhm. Wie interpretierst du das?
Ja, das hatte ich ja so ein bisschen gesagt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, man wollte die Dolphins dann ohne GM so ein bisschen an der Nase rumführen vielleicht, ne? Dazu kommt auch, dass die Dolphins gesagt haben, naja, wir werfen jetzt vielleicht nicht unsere Saison komplett weg und machen uns komplett in Anführungsstrichen hier lächerlich für einen Bradley Chubb, wenn uns da jetzt jemand einen 6-Runden-Pick oder sowas gibt, ne? Oder für einen Minka Fitzpatrick 5-Runden-Pick oder so. Wenn das die Angebote waren, weiß nicht, unterbrich mich, wenn du gelesen hast, was so geboten wurde. Das habe ich jetzt gerade nicht
gehört. Nein, es geht nur um Gerüchte und nur, dass Miami quasi alles abgelehnt hat.
Ja, genau. Da muss man immer fragen, wie hoch war das? Wie hoch war diese Range? Per se finde ich es gut, dass man nicht sagt, man verscherbelt alles, denn, also sind wir mal auch ganz ehrlich, ob wir jetzt einen 6-Runden-Pick dieses Jahr noch für Bradley Chubb kriegen und dann würden wir vielleicht ein paar Millionen sparen. Wie viele 6-Runden-Picks, 7-Runden-Picks, wovon reden, haben wirklich auf Dauer eine Relevanz? Das ist klar eine Lotterie und man kann immer treffen, man muss immer seine Gewinnchancen maximieren. Ja, da bin ich auch der Meinung. Aber wir sprechen hier über diese niedrigen Picks in den Runden. Das ist jedes Jahr, sagen wir das, da schaffen so viele Spieler gar nicht den Kader. Dann können jetzt auch Bradley Chubb kann jetzt auch dabei bleiben und dann kommt ein neuer GM. Und dann kann ein neuer GM entscheiden, ob Bradley Chubb im nächsten Jahr getradet wird. vielleicht zu einem gleichen Angebot, zu einem etwas besseren Angebot, wenn er jetzt gut spielt, oder ob er am Ende gecuttet wird, was auch immer. Also das sind, weil die Verträge so sind, wie sie sind, für mich jetzt auch keine Keystones. Klar sollte sein, dass Bradley Chubb mit diesen Numbern, genauso wie Tyreek Hill, nächstes Jahr nicht bei den Dolphins spielen wird. Und Micah Fitzpatrick, der hat zwar in Anführungsstrichen nur 18 Millionen nächstes Jahr als Cap, aber das ist für einen Safety auch zu viel. Man würde 12 Millionen, glaube ich, 12 Millionen würde wäre Dead Cap, 5 könnte man sparen. Bei Post würde es ein bisschen anders aussehen, aber auch da wird was passieren. Aber lasst das mal einen neuen GM machen. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass da jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwas genommen wurde. Das finde ich schon, ist schon okay so.
Was hältst du denn von der These, dass Miami sagt, wir traden die Spieler nicht, weil wir glauben, dass wir wesentlich schneller als in 2 Jahren wieder relevant sind? Also, dass es vielleicht tatsächlich nur ein Übergangsjahr braucht.
Ja, da halte ich nichts von, das ist Quatsch.
Also ich habe diese These gehört.
Ja, nee, das ist Quatsch. Dafür ist einfach unser Cap im nächsten Jahr schon, wir haben jetzt schon 34 Millionen Dead Cap, ohne die Verträge, die von denen wir uns trennen müssen, weil wir einfach nicht handlungsfähig sind. Das heißt, unser Dead Cap wird dann im nächsten Jahr auf 70, 80 Millionen ansteigen, höchstwahrscheinlich. Und da sprechen wir noch nicht über Tour. Und das ist der nächste Elefant im Raum. Ich kann mir einfach aktuell leider nicht mehr vorstellen, und ich betone das leider wirklich, dass wir mit Tour nochmal relevant werden. Das heißt, wir suchen danach erstmal einen Quarterback. Das passiert entweder im nächsten Jahr, dann haben wir aber so viel Dead Cap, dass gar nichts mehr geht, oder im Jahr danach. Das heißt, es dauert, dann geht's erst los. Also Übergangsjahr, wenn das die Meinung wäre, von wem auch immer, nee, das sehe ich leider nicht. So sehr ich sehen würde.
Ja, dass man es auch anders machen kann, sieht man ja an unseren AFC East-Rivalen, an den New York Jets, die tatsächlich Ahmad Gardner für 2 First-Round-Picks abgeben an den Indianapolis Colts und Quinnen Williams für einen Second-Round-Pick, und jetzt muss ich gerade überlegen, an wen?
An die Cowboys.
An die Cowboys, ja. Die dann ihre Defense mal fixen wollen.
Tja, hätten sie ja einen gehabt. Für einen
Second-Round-Pick. Und wenn ich das richtig gehört habe, haben sie nächstes Jahr dementsprechend 2 First-Round-Picks und übernächstes Jahr, wo die Draft-Klasse ja angeblich richtig, richtig gut sein soll, was man so gerüchteweise hört. Ich habe sie mir selbst noch, habe ich mir weder nächstes Jahr noch dieses Jahr, noch übernächstes Jahr was angeguckt. Also nächstes Jahr 2 First-Round-Picks und im Jahr danach 3.
Plus Second-Rounder noch mehr.
Ich hätte gedacht, dass du diesen Ansatz mehr präferiert hättest.
Grundsätzlich ja, weil ich der Meinung bin, für einen Quinnen Williams ist es überbezahlt, finde ich. Ein First-Rounder und was die Cowboys noch gegeben haben. Da ist und ein Spieler ist, glaube ich, auch noch mit drin, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Ja, das finde ich für Quinnen Williams zum Beispiel überbezahlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Ahmad Gardner, da finde ich, auch da finde ich es ein bisschen überbezahlt, deswegen hätte ich das aus Jets-Sicht auch gemacht. Ahmad Gardner profitiert immer noch von seinem ersten Superjahr, in seinem Rookie-Jahr, und danach war er für mich aus meiner Sicht immer noch ein sehr, sehr guter Cornerback, aber nicht mehr der outstanding Nummer 1 Corner. Das ist Patrick Surtain, und dann kommt schon eine Lücke, finde ich. Und dafür 2 First-Rounder zu bezahlen, plus, das muss man bei Ahmad Gardner ja auch sehen, den Vertrag, den die Jets da unterschrieben haben, der war dann schon, ihm gegeben haben, der war relativ smart. Die nehmen nämlich fast keinen Cap mit, kein Dead Cap mit, das übernehmen fast alles die Colts. Also die haben auch noch den Vertrag mitgetradet, die haben fast kein Dead Money von Ahmad Gardner, plus sie kriegen mit A.D. Mitchell noch einen jungen Receiver, der auch ein Gamble ist. Das finde ich aus dieser Sicht alles okay. Natürlich, die Jets hatten auch schon mal 3 First-Rounder im letzten Jahr, glaube ich, vor 3 Jahren, ne? Darauf haben sie gute Spieler geholt, es hat trotzdem nicht geklappt. Zeigt, auch First-Rounder sind keine Garantie dafür, dass es klappt. Um deine Frage kurz zu beantworten, ich finde es eigentlich diesen Ansatz so gut. Ich setze aber das Aber dahinterher. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie das jetzt mit ihrem Coaching-Staff machen, denn wenn man mal ehrlich ist, das ist meine Meinung, ich glaube, Aaron Glenn ist mal wieder nicht die Antwort in New York. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht noch dieses und dann das nächste Jahr bekommt. Und wenn das dann nicht besser wird, dann wird wahrscheinlich in dem Feuerteich, in dem Haifischbeck New York, wieder ein neuer Head Coach kommen. Und dann hat das, in Anführungsstrichen, dann alte Regime schon die nächsten First-Rounder und Second-Rounder in den Sand gesetzt. Ein neues Regime greift wieder alles um. Sollte jetzt Aaron Glenn nach der Saison gefeuert werden und man fängt wirklich von Null an, dann sage ich, das ist für ein neues Regime sehr attraktiv. Auch für einen jungen, neuen Head Coach. Jung muss ja nicht sein, aber für einen neuen Head Coach, der dann sich einen Quarterback aussuchen kann, der Munition in den nächsten Jahren hat, der immer noch ein paar Säulen hat in der Offense, ne? Also Garrett Wilson ist noch da, wer weiß, wie Eddie Mitchell sich entwickelt, Breece Hall spielt da noch, den sie ja auch nicht abgegeben haben, was viele dachten. Also der Jets-Kader plus knapp 100 Millionen Cap hat Potenzial. Ich finde den Weg konsequent. Ob ich ihn so gegangen hätte, weiß ich nicht, wenn ich nicht wüsste, wie ich auf Coaching weitermachen würde. Das ist für mich die große Frage, die dahinter steht, ob man in New York schon an dem Punkt ist, dass Aaron Glenn one and done ist.
Ich finde es tatsächlich schwieriger. Ich finde den Weg gar nicht so gut. Ja, man kann eine Menge Draftkapital einreißen. Allerdings waren die Jets ja auf einem Weg. Sie hatten ja Säulen und Ahmad Gardner war eine Säule. Die haben sie abgegeben. Und viele sagen, ja, mit den Picks können die Jets schnell wieder relevant werden. Aber du hast es gerade eben gesagt, es ist ein Gamble. Und ich glaube, dass es durch die Abgabe von Spielern wie Ahmad Gardner halt eben, Quinn Williams ist wieder eine andere Geschichte, wobei Defensive Tackles auch in höherem Alter noch relevant sind. Aber dass dementsprechend die Jets eher sich noch zurückgesetzt haben und es länger dauert, bis sie wieder relevant sind. Das ist aber meine persönliche Ansicht. Grundsätzlich finde ich ein Mittelding gut. Ich fände es gut, wenn wir und die Jets dann für die Jets auch mehr Spieler aus der zweiten Reihe, die Cap fressen, sich aber tatsächlich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich weiterbringen, wenn man die Spieler abgegeben hätte, um dafür noch Draftkapital zu bekommen. Haben beide Teams nicht gemacht. So. Schade drum, aber es sind zwei unterschiedliche Ansätze, die man fahren kann. Jeder muss für sich selber entscheiden, welchen er für besser hält. Jetzt wollte ich, ich habe das Thema Roundup ja umgestellt gehabt auf diese Sätze, die andere Leute betten. Mhm. Das hat aber nicht so gut funktioniert, muss ich ehrlich zugeben. Ich wollte wieder zurück zu den Schlagzeilen, hab's aber diesmal nicht geschafft, Schlagzeilen zu machen. Deswegen möchte ich ganz kurz zwei, drei Dinge einfach nur erwähnen, über die du vielleicht ganz kurz einen Kommentar lassen kannst. Wir haben einen neuen Kicking-Record in der Regular Season. Das weiteste Field Goal, das je in der Kicking Season geschossen wurde, liegt jetzt, glaube ich, bei 68 Yards.
Ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja.
Was sagst du? Werden die neuen Kicking-Regeln, wie man mit den Bällen umgeht anscheinend, daran liegt es ja, dass wir so viele weite Field Goals sehen, wird das nächstes Jahr geändert?
Daran liegt es mutmaßlich, genau. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, die NFL will Touchdowns, die NFL will lieber vierte Versuche, die ausgespielt werden, aber dann auch nicht mit einem Tush-Push. Das will man ja auch nicht, sondern es muss ja, der Ball soll ja eigentlich nur noch geworfen werden, wenn ich das ein bisschen catcheres formulieren kann. Diese Field Goal, glaube ich, passen doch vielen Leuten nicht, finden sie langweilig und gehen dann lieber auf Toilette, als sich sowas anzugucken. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es eigentlich schade. Ich fand auch damals, ich weiß nicht, waren das NFL Europe Zeiten, wo das Field Goal unterschiedliche Punkte hatte. Ich glaube, da gab es für übers 50 Yard gab es mehr Punkte und für unter gab es weniger. Da gab es auch mal so Ideen. Das fand ich sogar ganz charmant, dass man sagen kann, man ein 30 Yarder, der gibt nur 2 Punkte und ein über 50 Yarder, der gibt 4 und so weiter. Ich finde, das Kicking gehört dazu. Aber ja, das war jetzt ein 68 Yarder und wenn Ken Little in My High antritt bei 70 Yards, macht er den wahrscheinlich auch so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man da wieder zurückgeht, dass man das nicht will, dass ein Team mit anderthalb, in Anführungsstrichen, First Downs schon in Field Goal Range ist. Das will man wahrscheinlich auch nicht. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dort Veränderungen gibt. Wenn es an den Bällen liegt, wäre das Einfachste. Sonst habe ich ja auch schon gehört, dass man überlegt, dass man die Goalposts einen Meter kleiner macht.
Dann haben wir natürlich noch dieses Wahnsinnsspiel gehabt zwischen Bears und Bengals, wo es ja wirklich ein Comeback nach dem anderen gab. Gefühlt haben zwei Teams ohne Defense gespielt.
Mhm. Da freut mich in erster Linie die Rolle von Joe Flacco, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr habt zu Joe Flacco überhaupt gar keine Meinung. Das ist für mich ein Quarterback in der NFL. Ich bin sogar jemand, der die Bengals nicht so sympathisch findet aufgrund des Ownerships. Aber für mich freut es mich so ein bisschen für Joe Flacco wirklich, weil ich habe immer so ein bisschen, ich fühle mich immer so ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, so angegriffen ist übertrieben, aber mich nervt es immer, wenn so Spieler so unfassbar schnell gefallen lassen. Ich nenne es mal ein bisschen blöd von der Analystenbubble. Und Joe Flacco ist genau das. Der wurde damals von den Ravens von Leuten vom Hof gejagt, dann war er bei den Broncos, da wurde er vom Hof gejagt, dann war er bei den Browns, da war er dann gut, da waren alle völlig überrascht, wieso ist denn Joe Flacco gut, kann doch gar nicht sein, dann ist er gewechselt, dann hat man ihn wieder unter den Bus geworfen und als es den Trade jetzt gab zu den Bengals, war ja die allgemeine Meinung, ah, Joe Flacco, der ist ja total washed und wie doof sind denn die Bengals, dass die den jetzt holen und das bringt ja gar nichts und na doch, es bringt anscheinend schon was, es kann nicht nur Joe Burrow zwei Elite Wide Receiver anwerfen, es kann auch ein vielleicht nur mittelguter Quarterback und auf einmal spielt Joe Flacco wie ein sehr guter Quarterback, ne? Und das sieht man auch an Daniel Jones oder an Sam Darnold und so weiter. Wir sind oft, wie in Anführungsstrichen, sehr schnell, was Spieler fallen und Spieler auferstehen geht. Und da gibt es manche, die findet man sympathischer, die können sich mehr erlauben, wie ein Trevor Lawrence so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der wird dann immer noch länger positiv gesehen als andere Spieler. Und Joe Flacco war einer, der konnte bei den Browns gut spielen und wurde trotzdem nur belächelt. Deswegen hat mich das gefreut. Aber das war natürlich ein Wahnsinnsspiel. Und wenn man mal ehrlich ist, die Browns und auch die Cowboys spielen uns so ein bisschen aus Dolphins-Sicht in unsere Karten. Denn würde es die beiden nicht geben, dann wären wir die schlechteste Defense der Liga, meiner Meinung nach. Aber da das so schlecht ist, spricht man dann doch eher über Bengals und über Cowboys als über uns. Offensiv war das natürlich ein Feuerwerk, wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, ob du und alle, die jetzt zuhören, den letzten Touchdown von Colston Loveland im Kopf haben und auch dieses Bild, also dass der da diese beiden Tackle noch bricht, das ist ja Arbeitsverweigerung, was da die Bengals in der Defense gemacht haben, das darf ja nicht passieren. Katastrophe, ja.
Aber ein gutes Stichwort ist nämlich tatsächlich Quarterback fallen gelassen. Bei den Arizona Cardinals startet ab jetzt Jacoby Brissett, den wir ja auch noch aus Miami kennen, offiziell wegen einer Verletzung von Kyler Murray, inoffiziell aus Leistungsgründen.
Mhm.
Und Kyler Murray, weiß gar nicht, war MVP oder war er nur kurz davor MVP?
Er war Anwärter, er war kein MVP.
Okay.
Er war Anwärter. Ja, ist für mich lange auch so einer von diesen Quarterbacks gewesen, an denen viele festgehalten haben. Und ich habe das immer nicht so richtig verstanden. Das ist jetzt ein bisschen gekippt. Ich glaube, die Zeit von Kyler Murray in Arizona ist unter diesem Regime abgelaufen. Wenn dort kein großer Change stattfinden wird, wo es im Moment ja eigentlich nicht aussieht, aber da bin ich in Cardinals Bubble nicht so drin, dann wird ein Kyler Murray im Sommer auf dem Trade-Block sein und dann wird es Teams geben, die für ihn traden werden. Und da bin ich gespannt. Also dieses Anführungsstrichen Benching wird seinen Wert nicht erhöhen. Und da würde ich dich fragen, was zahlt man für einen Kyler Murray? Drittrunden-Pick?
Drittrunden- oder Viertrunden-Pick, wenn klar ist, dass Arizona einen neuen Rookie holt.
Ja.
Wird man vorher holen, wird Arizona vielleicht einen hohen oder sogar einen Zweitrunden-Pick aufrufen, eben weil Kyler Murray diese Historie hat als First Overall.
Ja.
Und eben
hatte seine Flashes.
Der damals Josh Rosen ja abgelöst hat.
Ja.
Der auch ein Top-10-Quarterback war, vom Draft her, vom Draft-Status her.
Ja.
Und dann wird man sagen, oh, und Kyler Murray war mal fast MVP. Holen wir ihn. So, meine Frage wäre, was würdest du denn sagen, wenn man sagt, okay, Tausch, Tua gegen Kyler Murray nächste Saison und Miami legt noch einen Viertrunden-Pick oben drauf?
Wir legen noch einen Viertrunden-Pick drauf.
Wir legen noch einen Viertrunden-Pick oben drauf.
Ja, warum sollten das die Cardinals tun?
Naja, weil sie vielleicht von der Draft-Klasse nächstes Jahr nicht überzeugt sind. Sie brauchen einen Bridge-Quarterback. Und
Aber wir sagen,
okay, für einen Viertrunden-Pick, wir kriegen Kyler Murray weg. Wir kriegen jetzt Tua mit einem Jahr Bridge-Quarterback. Danach ist der Vertrag von Tua auch cutbar. Weil Miami ja auch viel Dead Money übernehmen muss. Deswegen tun wir das. Nicht um Tua langfristig. Und wenn Tua langfristig einschlägt, umso besser.
Da muss ich mal genau in die Verträge reingucken, aber ich glaube, die Cardinals würden bei einem Tua-Vertrag trotzdem draufzahlen, denn sie würden auch sehr viel Dead Money von dem Kyler Murray-Vertrag behalten. Und er verdient
kann natürlich sein.
Knapp 10 Millionen weniger.
Kyler Murray denn bei uns sehen? Unter einem Coach Mike McDaniel?
Okay, will ich isoliert einen Kyler Murray unter Mike McDaniel sehen? Spannende Frage. Also, wenn du jetzt sagst, so den Trade, den du so aufgerufen hast, wie du jetzt eben gesagt hast, Tua für Murray und Viertrunden-Pick, würde ich es probieren tatsächlich. Ja, ist für mich ein Shot. Weil wir sind dann eben Übergangsjahr und wir wissen, was wir mit Tua und Mike McDaniel haben. Das führt uns, glaube ich, nicht mehr irgendwo hin. Dann lass uns das probieren. Ja.
Ja, ich bin ja so ein bisschen der Meinung, und das muss ich auch noch erklären, ich weiß, wir reden immer über Tua, aber es geht generell um das Team. Kennst du die Geschichte mit dem Frosch im kochenden Wasser?
Nee.
Wenn du einen Frosch, so heißt zumindest die Legende, ich habe es natürlich nie ausprobiert, ich habe es nie verifiziert, aber wenn du einen Frosch in einen Topf mit Wasser setzt und das Wasser langsam erhitzt, dann bleibt der Frosch drin sitzen und verkocht, weil das nicht mitbekommt. Und ich glaube, so ähnlich war es bei uns. Wir haben von der großartigen 2023er Saison zum Teil gelebt. Aber schon in der Saison wurde es immer knapper. Miami wurde entschlüsselt. Die Spiele wurden immer schlechter. Auch Tua spielte schlechter. Seine Quote wurde immer besser. Aber man wollte es irgendwo nicht wahrhaben, weil es halt nicht so sprungartig war. Bis das Wasser irgendwann, wie die Saison jetzt, am Kochen war. So sehe ich uns im Moment ungefähr.
Das ist eine sehr schöne Metapher. Sehr schöne Metapher. Da muss ich sagen, ich glaube, das gilt für sehr viele der Fans auf jeden Fall. Vielleicht gilt das auch zum Beispiel für die handelnden Personen. Ich muss da sagen, boah, das klingt voll arrogant, aber ich habe das schon eher gesehen. Also ich habe auch in der Offseason dieses Jahr sehr hoch den mahnenden Finger gehoben und habe gesagt, wir sind nicht da, wo viele uns sehen. Ich sehe uns auch bei weitem nicht um die Playoffs mitspielen. Also so langsam kochen fand ich, es hat schon geblubbert und es hat schon gebrannt.
Also gut, sehe ich so ähnlich. Ich habe ja auch ins ähnliche Horn gestoßen. Trotz allem muss ich natürlich sagen, als Kritiker hat man es einfacher. Weil als Kritiker wird man irgendwann bestätigt.
Ja.
Das Gesetz der Serie besagt sowieso, dass es irgendwann schlechter wird. Ich weiß noch, als ich noch früher Fußball geguckt habe, da habe ich irgendwann gesagt von wegen Lucien Favre, ach, das wird irgendwann in die Hose gehen. Und dann ging es in die Hose und ich habe dann gesagt, siehst du, ich habe es doch gleich gesagt. Da sagte der ja, es geht bei jedem Coach irgendwann in die Hose. Das ist jetzt keine große Kunst, sowas vorher zu sagen.
Ja, genau, da hast du
recht. Wir haben es als Kritiker natürlich immer einfach.
Ich finde aber, wir haben unsere Kritik ja auch immer durchaus sachlich vorgetragen und nie einfach nur gesagt, der muss weg, aus dem und den Gründen oder wir werden wir werden einen Top 5 picken oder so, sondern wir haben Gründe genannt, die man, finde ich, sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde, wenn man sich diesen Sachen verschließt, dann ist man so ein bisschen Kopf in die Sandmentalität. Und das ist einfach nicht meins, wie ich an eine Saison rangehe. Deswegen bin ich auch gar nicht so, ich bin halt gar nicht so desorganisiert oder schockiert darüber, dass wir jetzt auf einen Top 5 Pick zusteuern. Ich habe das so ein bisschen erwartet. Das ist traurig, dass es so ist, aber es ist eine neue Chance. Und ich hoffe, dass wir das konsequent und gut gehen. Und ich sehe so die Situation positiver, als wären wir jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich mir mal einen ganz schnellen Team aus der Hüfte saugen. Wen haben wir denn da so? Als wären wir zum Beispiel Washington, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist eine ganz andere Situation. Da bin ich für die Zukunft nicht so positiv, mittelfristig, weil ich den Weg da nicht so deutlich erkennen kann. Da bin ich jetzt auch zu weit weg, wie bei uns. Bei uns gibt es einen klaren Weg für uns. Das heißt, harter Rebuild. Spieler müssen gehen. Wir brauchen neues Blut. Und dann kann es natürlich positiv sein. Kann heißt nicht muss. Washington für mich ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Das ist so unklarer Coaching-Staff auch. Und Jane Daniels war super am Anfang, jetzt wieder doch nicht. Es gibt da Baustellen. Aber das ist ein anderes Thema.
So, dann reden wir doch mal über das Spiel von Donnerstag. Ich will jetzt nicht jeden einzelnen Drive durchgehen, aber am Ende der ersten Halbzeit, wir haben ja so einen Chat, wo wir uns auch vom Dolphins Drive gerne mal unterhalten, da ging es schon heiß her. Aber ich habe am Ende der ersten Halbzeit gedacht, boah, der Score zeigt es nicht, ja, aber wir haben eigentlich saugut gespielt. Wenn ich überlege, erste Halbzeit haben wir 225 Total Yards, ein Turnover, der richtig wehtat, 10 First Downs und die Ravens hatten zur selben Zeit 109 Total Yards und 4 First Downs. Wir hatten fast 19 Minuten den Ball, die Ravens gerade mal knapp 11 Minuten. Allerdings, wir waren zweimal in der Red Zones, ohne zu punkten. So. Es scheint die alte Geschichte diesmal zu sein. Wir spielen gar nicht so schlecht mehr, aber wir machen keine Fehler. Wir machen zu viele Fehler. Das Run-Game hat funktioniert. Job Robinson ging zur Halbzeit dann, war er mit einer Concussion out. Und ich habe gedacht, wenn wir keine Fehler machen, können wir zurück ins Spiel kommen. Wie hast du es denn zu dem Zeitpunkt gesehen? Ich meine, es stand zu dem Zeitpunkt 6:14.
Ich empfand das ähnlich wie du. Also ich fand auch gerade, dass das erste Quarter, das kam alles, hatte alles irgendwie wie Sinn gemacht. Das war für mich eine gute offensive Leistung. Aber dann gab es halt so ein paar für mich sehr spielentscheidende Situationen, die das Ganze gekippt haben, auch schon in der ersten Halbzeit, wo das so ein bisschen das Verzweifeln für mich anfing. Das ist, haben wir wahrscheinlich alle im Kopf, einmal dieser unfassbar blöde Call gegen Olly Gordon. So, das darf zwar nicht sein, dass sowas ein Spiel bricht, aber das hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt. Wir reden hier nie über Schiedsrichter. Wollen wir auch nicht weiter vertiefen, aber das ist dieser Call ist ein Witz. Und statt einem, was war es, ein 27-Yard-Pass auf Jalen Waddle mit ein bisschen Yards after Catch sogar noch, kriegen wir 10 Yards Strafe. Das ist einfach in unserer Punkte Katastrophe. Genauso ist es, die ersten Punkte für die Ravens kommen nur aufgrund des Fumbles. Sonst, glaube ich, scoren die gar nicht so schnell. Also das hatte alles Hand und Fuß. Wir haben sie ja auch, den ersten Drive haben wir ja auch gestoppt. Und das, was du sagst, kann ich sehr gut unterschreiben. Also ich finde, in der ersten Halbzeit waren wir ebenwürdig, wenn nicht in Teilen sogar besser. Aber es waren dann eben diese vielen kleinen Fehler, die dafür gesorgt haben, dass es am Ende dann zur Halbzeit doch wieder mal ein Rückstand war. Und Fehler sind eben auch eine Qualität. Und die geht uns im Moment ab. Und da muss man überlegen, weil das jetzt auch nicht einmalig war, woran liegt das? Und dann sind wir wieder bei Mike McDaniel. Ja, und die zweite Halbzeit war dann leider, wie auch schon so oft in diesem Jahr, offensiv dann nicht mehr das, was man so erwarten musste, leider.
Ja, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ging es dann wirklich mit der Defense los. Wir haben dann direkt im ersten Drive der Ravens schon wieder einen Coverage-Blowout gehabt. Der dritte Touchdown hintereinander, wo ein Tight End in der Endzone einfach nur blank dasteht. Und dann fingen ja auch die Fans an, plötzlich gegen das eigene Team zu sein. Wir waren 3-and-out im nächsten dann wieder. Und dann fing Derrick Henry an zu laufen. In der zweiten Halbzeit kann man in der Regel unsere Defense auseinandernehmen. Und unsere Offense kriegt den Ball nicht mehr bewegt. Ja, wir haben immer noch ein paar Big Plays gehabt hier. Der Pass zu Nick Westbrook-Ikhine für 17 Yards oder Malik Washington, der 28 Yards nach einem kurzen Pass mit Yards after Catch macht, all sowas. Aber zu Beginn des vierten Viertels waren wir im gesamten Spiel 5-mal tief in Ravens Territory, 35 Yards und näher. Ja? und haben keinen Touchdown geschafft. Das ist einfach nur frustrierend, ja. Und dann hat Baltimore nichts anderes mehr gemacht, als nur noch das Spiel zu verwalten. Wir waren drin, wir waren nicht chancenlos. Und das ist eine Geschichte, die ich halt, oder wo ich uns halt deutlich besser sehe, als noch zu Beginn der Saison. Das heißt, Mike McDaniel schafft es offensiv, die Mannschaft zu verbessern, schafft es weiter nach vorne zu kommen, aber es ist das In-Game-Management, oder?
Das ist auf jeden Fall sehr naheliegend, weil das für uns ja auch nichts Neues ist, ne? Also da reden wir lange schon drüber. Ich würde sagen, allerspätestens seit dem Frankfurt-Spiel gegen die Chiefs sagen wir, dass das In-Game-Management von Mike McDaniel ein Problem ist. Und das zieht sich jetzt schon somit so lange durch die Saison, dass wir, glaube ich, nicht nur einfach das nachplappern, was wir jede Woche erzählen, sondern da irgendwo auch ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Und das ist frustrierend. Denn das heißt irgendwo, dass dort eine Nicht-Weiterentwicklung stattfindet. In Teilen finde ich sogar eine Rückentwicklung in Anführungsstrichen, weil halt andere auf die eigenen Ideen reagieren und die Ideen von Mike McDaniel zwar immer wieder doch mal neu und gut sind, aber doch nicht mehr so innovativ, wie es gerade im zweiten Jahr war. Ja, das führt dann wieder zu den großen überstehenden Themen, mit denen wir uns dann Ende Januar beschäftigen werden. Das hast du aber völlig richtig gesagt, ja.
Ja, jetzt habe ich tatsächlich meinen Faden verloren. Ich wollte dir gerade eben dazu nämlich noch eine schöne Frage stellen. Und ich muss gucken, dass ich den Faden gerade wieder aufhole. Oder aufhebe, wie es immer so schön heißt. Und während ich rede, wird es gerade nicht besser. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Fehler, Strafen, wirklich schlechte Execution, diese Fumbles und so weiter, diese Turnover. Ist es denn, also da kommt oft die Forderung dann, wir brauchen jetzt einen Culture Coach. Jemanden, der plötzlich wie Brian Flores wieder die Wand aufbaut oder der seine Spieler mehr anschreit. Ich habe dazu schon öfters was gesagt, mich interessiert, glaubst du, dass das tatsächlich Strafen verhindern würde?
Pah. Jetzt muss ich ein bisschen rumschwadronieren, um eine Antwort zu finden, ob das Strafen verhindern würde. Naja, könnte man ja antworten, ist der gute Coach der Detroit Lions, ist das für dich ein Culture Coach?
Dan Campbell gilt als Culture Coach. So. Übrigens, wer es nicht weiß, ehemaliger Dolphinspieler.
Ja, Tight End auch, ne?
Ja.
Und Brian Branch prügelt sich am Ende des Spiels sinnlos mit Juju Smith-Schuster, glaube ich. Konnte der Culture Coach auch nicht verhindern. Ich glaube, das sind so geflügelte Wörter, die man so einfach droppen kann. Da gehört, glaube ich, mehr dazu, als Culture Coach zu sein, und dann gibt's keine Strafen mehr. Das ist halt, das spielt so viel Charakter mit rein, so viel individuelles, auch Psychologie in einer Saison. Dann hat man sich so viel vorgenommen und dann ist es der Fouls da. Das kommt auf die Strafen an. Was sind es für Strafen? Ich meine, wenn man jetzt einfach nur isoliert schaut, die Strafe von Ollie Gordon, das ist halt Quatsch, ne? Dann gibt's False Starts. Warum passieren diese False Starts? Warum passieren Roughing the Passer Strafen? Sind es Strafen? Das ist oft gar nicht so einfach zu beantworten. Da können wir nicht einfach nur ein Statsheet rausnehmen und dann sagen, 8 Strafen für 65 Yards ist zu viel. Anführungsstrichen. Um deine Frage zu beantworten, einfach nur sagen, Culture Coach verhindert zu viele Strafen. Nein.
So, jetzt haben wir jetzt gerade eben ja schon geguckt. Es gibt eine positive Entwicklung in Miami, aber wir machen denselben Mist, damit wir hier nicht gebannt werden, wie diese ganze Saison schon, und reißen mit allen Händen was ein. Wir wären ohne diesen Mist, wären wir vielleicht kein Playoff-Contender. Ich glaube aber schon, dass wir irgendwie mindestens 2, wenn nicht 3 Siege mehr haben könnten, wenn wir das nicht alles mit eigenen Händen wieder einreißen würden. Siehst du das anders?
Nö, das mag sein so. Das mag sein, dass wir durchaus in Spielen kompetitiv waren und auch wenn man es an einigen Ecken konsequenter dreht, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Diese Chancen bestehen. Ich würde dich aber andersrum fragen, wäre es positiv, wenn wir 2 bis 3 Siege mehr hätten zu jetzigen Zeitpunkt?
Also da muss ich ganz klar sagen, ich gewinne lieber, als dass ich verliere. Egal in welcher Situation, ich halte ja von diesen ganzen Tanking-Diskussionen und diese, ach, lieber verlieren und einen besseren Draft-Pick haben und so weiter, davon halte ich gar nichts. Ich gewinne lieber. Das Problem ist, hätten wir mehr Siege, weil wir die Fehler nicht machen, würde es nichts daran ändern, dass wir ein Team sind, das maximal Mittelmaß ist.
Das ist es nämlich, genau.
Und wir müssen irgendwann diesen Umbruch einleiten. Ja. Und 2 oder 3 Siege mehr würden eher dazu führen, dass man den Umbruch nicht einleitet, weil man noch die Hoffnung hat, weiterzugehen. Wir hatten gerade eben ja auch bei der Trade Deadline drüber gesprochen. Exakt, dann sage ich eher einen Umbruch. Ja. Ich glaube aber nicht, dass Miami, wenn ich mir das angucke, ich bin oft kritisch. Ich schaue auch gerne oft drauf. Aber wenn ich mir angucke, wie Miami spielt und was für positive Ansätze es gibt, glaube ich nicht, dass man mit beiden Händen alles einreißen muss. Ich glaube auch an dieses 3-Jahres-Fenster. Ich glaube aber auch in dieser Zeit an ein Competitive Rebuild. Ich glaube tatsächlich, dass man für einen Rebuild nicht den Jets-Weg gehen muss, sondern dass man durchaus auch weiterhin pro Saison mindestens seine 6 Siege holen kann, in der Beziehung sich nicht schämen muss und trotzdem einen guten Umbruch in Miami hinkriegen kann. Weil die Basisstruktur, die stimmt in meinem Auge. Und das hat das Spiel gegen die Ravens trotz allem gezeigt. Aber ich glaube, Tilo, da bist du anderer Meinung, ne?
Naja.
Die Stimme gerade weggeht, Entschuldigung.
Nee, so anderer Meinung bin ich da gar nicht. Also ich erstmal grundsätzlich, ich will auch gewinnen. Ich sitze nicht sonntags vorm Fernseher und gucke mir 3 Stunden Dolphinspiel an und denke mir, hurra, wir verlieren. Das ist ja völliger Quatsch, ne? Ich will sonntags auch gewinnen. Ich kann dann halt relativ entspannt irgendwann am Dienstag umschalten und sagen, ja, Tilo, wenn ich jetzt in Februar gucke und die Draft-Vorbereitung geht los, dann sind wir mit 3 Siegen dann irgendwie doch besser da als mit 7. Und dann sage ich mir, ist okay, kriegen wir hin. Heißt aber nicht, dass ich verlieren will, ist ja Quatsch. Aber der zweite Punkt, den du gesagt hast, ist richtig. Ich glaube, wenn wir aus dieser Saison irgendwie mit 6 bis 8 Siegen rausgehen würden, dann könnte dieser ganze Rebuild, der kommen muss, wäre vielleicht wieder nicht gekommen. Von daher bin ich froh darum, dass es jetzt vorangeht, denn es muss vorangehen. Mittelmaß in der NFL heißt Rückschritt. Und zu dem Zeitpunkt 3 Jahre, weil wir die Strukturen haben, da bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich einfach glaube, wir müssen tatsächlich erstmal von diesem riesen massigen Chris Greer Deadcap-Erbe runter. Das wird noch richtig viel werden. Da werden einige noch sich verwundert mit den Augen reiben müssen, was da für Zahlen im nächsten Jahr auf uns zukommen werden. Also so ein Deadcap von 60, 70 Millionen und auch mal mehr oder das auf mehrere Jahre verteilt, das kommt auf uns zu. Da gehe ich sehr fest von aus, weil ich eben auch glaube, dass Spieler wie Chubb, Hill, Minka auf jeden Fall nicht bleiben werden. Wir müssen auch über Austin Jackson reden. Was ist mit einem Jordan Brooks? Der kriegt zwar gar nicht so viel Geld, aber ist noch ein Linebacker, der super spielt. Aber vielleicht sagt da jemand in der Offseason, wir geben euch einen 5-Runden-Pick und dann sagt Miami, okay. Also ich glaube, da wird ein großer, massiger Deadcap auf uns zukommen und einen Rebuild mit so einem hohen Deadcap, der kann funktionieren. Das haben die Broncos gezeigt, muss man ja auch ganz klar sagen. Die haben dann unter Sean Payton sehr schnell mit ein paar Cornerstones wie ein Patrick Surtain, einer sehr guten D-Line, haben die das geschafft und sind jetzt ein Top-Team der AFC. Ich traue den Braten zwar noch nicht so ganz, aber das ist ein anderes Thema. Also das geht. Für uns glaube ich aber, fehlen uns dann doch 1, 2 Cornerstones, dass es so schnell geht, weil ich halt glaube, dass wir den Quarterback maximal noch 1 Jahr haben und dann müssen wir erstmal einen Quarterback finden und bevor wir einen Quarterback nicht haben, wo wir sagen, mit dem können wir es probieren oder der ist es, das wäre noch schöner, sind wir in keinem Fenster, auch nicht in einem 3-Jahres-Fenster. Das ist für mich das A und O und aktuell muss ich sagen, ich sehe nicht diesen Quarterback. Ne? So ein Baker Mayfield, das wäre natürlich super charmant, wenn sowas irgendwie auf uns zukommen würde. So ein bisschen mit Glück sind da die Bucks reingestrudelt und Darnold etc. Das sehe ich halt aktuell nicht. Aber wer weiß, ob das kommt. Über den Draft kann ich es mir nicht vorstellen im nächsten Jahr. Und dann sind wir halt schon 27. Und dann dauert es eben auch ein, zwei Jahre, bis man wirklich kompetitiv ist. Und dann ist ja auch die Frage, was heißt für ein kompetitiv? Heißt das, man spielt um die Playoffs mit? Heißt das, man gewinnt ein Playoff-Spiel? Heißt es, man spielt um den Super Bowl mit? Da hat ja auch jeder unterschiedliche Ansätze. Ne? Jeder hat unterschiedliche Erwartungen und ich glaube, mittelfristig sagen jeder Dolphins-Fan, sie wollen erstmal ein Playoff-Spiel gewinnen. Das reicht uns schon. Oder siehst du es anders?
Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass man mit einem Bridge Quarterback und dann mit einem neuen Rookie Quarterback, wenn die Struktur drumherum stimmt, sehr schnell wieder nach oben kommen kann. Ich glaube also, dass der Weg etwas anders ist. Das Zeitfenster sehe ich genauso. Thilo, welche Erkenntnis nimmst du jetzt aus dem Spiel der Ravens mit?
Also ich nehme mit, dass unsere Offensive tatsächlich doch besser ist, als viele den Eindruck haben, wenn man einfach nur ein Statsheet sehen würde. Das schreibe ich auf der positiven Seite doch dann Mike McDaniel zu. Auf der negativen Seite hat es das bestätigt, was man schon lange gesagt hat. Uns fehlt offensiv dann die Antworten. Das muss sich einfach verbessern. Big Picture-mäßig ist unsere Defense leider nicht in der Lage, mal ein Spiel unter 20 Punkte zu halten. Das wird sich auch nicht ändern. Trotzdem war es ein Spiel, was sehr gut angefangen hat, wo man viel Positives gesehen hat, was leider dann irgendwie uns wieder mal aus der Hand geglitten ist, aufgrund von vielen, vielen Kleinigkeiten, wo ich durchaus die Hoffnung habe, dass man das abstellen kann. Ich finde, man hat auch gesehen, dass es an einigen Ecken hakt. Da muss man Pass von Tour auf A-Chain, finde ich, so als Beispiel nehmen. Da gilt es einfach intern zu analysieren, wo war da der Fehler? Also A-Chain läuft die Route nicht richtig zu Ende. Warum läuft er das nicht zu Ende? Warum gibt es überhaupt so ein Play-Call, dass A-Chain gegen einen viel größeren Safety in eine Coverage-Situation gehen soll? Und plus, warum erkennt Tour nicht schon bei Snap, dass dieses Matchup einfach total negativ ist und er darf das einfach gar nicht auch nicht anwerfen. Ne? Wo sind da die Keystones, die man noch verändern kann? Das sind so Teile, die ich mitnehmen würde, wenn ich jetzt ein Trainer wäre. Aber grundsätzlich ein Spiel hatte offensiv wieder Positives, viele Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, dass das Ergebnis am Ende deutlicher aussieht, als es war. Und auch ein Spiel, was zeigt, dass man doch in jedem Spiel mithalten kann. Und auch gegen die Bills können wir theoretisch mithalten. Das sollte uns Hoffnung geben.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, der David schart schon mit den Hufen, um was sagen zu können. Ich würde sagen, dann holen wir mal rein. Ja, und da ist der David auch schon. Hallo David.
Hallo Michu. Hallo Thilo.
Hi.
Ja, David. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen drüber geredet gehabt. Du bist eigentlich Mitglied des Dolphins Drive, so oft wie du schon hier bist. Und trotzdem geben wir ja die Hoffnung nicht auf, dass wir auch ab und zu nochmal neue Hörer dazu bekommen. Deswegen stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich?
Also ich bin das Ehrenmitglied, wenn. Ne? ja, ich bin David, ich bin seit Anfang der 90er Bills-Fan und bin der Gründer der Bills Mafia Germany, die es mittlerweile auch als eingetragenen Verein gibt. Wir haben jetzt auch schon mal eine Fanreise gemacht letztes Jahr, werden wahrscheinlich übernächstes Jahr wieder eine machen, die dann von uns organisiert wird. Und da gab es dann auch eine Stadionbesichtigung und verschiedene Sachen mit anderen Fanclubs aus Buffalo, wo man sich getroffen hat. Ja, und das bin ich.
Direkt mal deine Interessensfrage. Seid ihr da auch in engem Kontakt mit der Franchise oder ist das eher lose, einfach nur lose?
Dazwischen, glaube ich. Also wir haben dann Ansprechpartner, gerade wenn es dann um Tickets geht. Aber man muss sich jetzt für die nächste Saison nichts vormachen. wir spielen ja die letzte Saison in unserem aktuellen Stadion, im Heimark Stadium, wo über 70.000 reinpassen. Und das neue Stadion ist ja so, liegt in den letzten Zügen. Das Heimark Stadium, in dem wir jetzt spielen, das neue wird genauso heißen, weil es ist ja nur ein Sponsorname. Auf der anderen Straßenseite wird im Februar abgerissen. Das heißt, es gibt auch gar keinen Zurück. Man kann dann nirgendwo anders spielen, da muss man dann drin spielen. Aber das hat nur 57.000 Plätze und das natürlich eine ganze Ecke weniger. Dadurch wird es vor allem in der allerersten Saison unheimlich schwierig und auch teuer werden, an Tickets zu kommen. Also ich habe jetzt im alten Heimark-Stadium vor ein paar Wochen bei dem Spiel gegen die Saints, und die Saints sind ja jetzt nicht der Übergegner, um das mal vorsichtig auszudrücken, gewesen. Also rein von dem Personal, ne, auch ist kein Divisional Game, für ein Ticket schon so Mittellinie, aber fast ganz oben im Stadion, weit über 200 Euro bezahlt. Ne?
Ich grätsch gleich mal dazwischen, das wäre eine Frage mich gewesen, also mir ist auch aufgefallen. Weißt du, warum das so entschieden wurde? Ich finde das nämlich irgendwie spannend. Also warum?
Tja, da, wir fragen uns das alle wissen, beantworten kann ich es nicht.
Gab es da von der Franchise keine Stellungnahme oder so? Warum? Also ist sehr nicht, selten, dass ein Team sich so verkleinert, was eigentlich gerade auf der Erfolgswelle ist, ne?
Ja, nicht, dass ich was dazu gelesen hätte. Ich habe da öfter mit anderen auch drüber gesprochen, auch in Buffalo mit Leuten und tatsächlich auch mit jemandem, der für den Beton in diesem Stadion zuständig ist, weil das ein Freund von einer Bekannten ist, den ich da jetzt kennengelernt habe. Der hat übrigens auch den Beton geliefert für Josh Allens Haus und wird mir, weil er auch beim Abriss mit dabei sein wird, vom alten Stadion auch was besorgen, Sitz oder so. Finde ich sehr cool. Aber ich weiß es selber nicht. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise statische Gründe haben kann. Dieses neue Stadion ist ja was ganz anderes als, jetzt haben wir dieses klassische Stadion, ja, ein U, ja, das sind ja diese klassischen Stadien, wie sie halt auch im College sind, offen natürlich auch zur Seeseite hin, wo der meiste Wind herkommt, und kein Dach, also gar nichts. Und das Wetter in Buffalo ist ja nun mal bekannt. Es kann da schon auch mal schneien und auch nicht so wenig. Das neue Stadion sind die Sitzplätze 65% überdacht. Auf dem Dach ist so eine ganz spezielle Technik, die den Schnee schmelzen lässt. Das darf ja auch nicht zu schwer werden, ne? Sonst damals in Minnesota, wo das Dach eingestürzt ist, weil einfach zu viel Schnee drauf lag. Ja, war Minnesota, meine ich. Und es hat von außen, es gibt ja sehr starken Wind in Buffalo, weil das ja am Lake Erie liegt und da zieht halt der Wind echt gut drüber, hat es so eine ganz spezielle Verkleidung, die diese Winde ablenkt. Möglicherweise hat das statische Gründe, warum man das nicht größer gebaut hat. Aber das ist eine reine Vermutung von mir. Ich kann es nicht beantworten mit einer fundierten Antwort, die ich irgendwo gelesen hätte.
Mhm. Okay.
Spannend. Ja, ist es vielleicht so, dass ihr, Tino sagte gerade, ihr seid auf eine aufstrebende Franchise, dass ihr vielleicht schon wieder im Abschwung seid oder so. Also diese Saison sieht es ja nicht ganz so gut aus wie die letzten Saisons, oder?
Wir waren zum Zeitpunkt nach 8 Spielen letztes Jahr 6-2. Wir sind 6-2. Tatsächlich sind Josh Allens Zahlen, sowohl was insgesamt Touchdowns und auch Passyards angeht oder insgesamt Yards, höher als nach 8 Spielen letzte Saison in seiner MVP-Season. Von daher glaube ich das nicht. Und ich war ja auch während der gesamten Drought ein paar Mal in Buffalo, wo wir teilweise in der Saison nur so viele Spiele gewonnen haben, wie ihr das vielleicht dieses Jahr macht. So 3, 4, 5. Aber es war da auch immer ausverkauft. Man kann es nicht damit begründen, dass man glauben würde, man würde jetzt schon wieder auf dem absteigenden Ast sein. Deswegen macht man mal lieber ein kleineres Stadion, weil das Stadion auch zu den Zeiten, als wir 17 Jahre nicht in den Playoffs waren und die Patriots nicht nur uns, sondern die gesamte AFC und auch die NFL dominiert haben, die East, die AFC East halt im Besonderen, trotzdem war das da ausverkauft und nicht nur bei Divisional Games, sondern mein allererstes Spiel war, da war Drew Bledsoe, der Quarterback, gegen Philadelphia. Ich war da gegen die Bengals. Das war immer ausverkauft.
Ja gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Ticketverkäufe nicht mehr das sind, über das sich NFL-Teams finanzieren.
Nee.
Also das wird wahrscheinlich wenig eine Rolle spielen. Und ein knappes Gut dann zu vermarkten, ist vielleicht sogar noch einfacher. Wer weiß.
Tatsächlich werden sie mehr einnehmen, weil sie ja jetzt im Gegensatz zu dem, was sie im jetzigen Stadion haben, da natürlich ganz viele, ganz tolle, super teure Luxus-Suiten haben, die sie dann viel besser verkaufen können als die, die sie jetzt im alten Heimatstadion haben. Und die dann natürlich viel mehr kosten werden und die Tickets werden eh mehr kosten. Wahrscheinlich haben sie doppelt so viel Ticketeinnahmen, obwohl das Stadion kleiner ist, so ungefähr.
Gut, machen wir uns nichts drüber vor. Die NFL ist ein riesiges Geschäft. Also die Leute, die sich dann beschweren, von wegen in Deutschland, der Fußball wäre so marketinglastig. Das wird mir gern vorgeworfen, dass ich Fußball nicht mag, weil es so marketinglastig wäre. Dann sage ich, dann darf ich kein Football mögen. Weil ich glaube, ein größeres Marketing als in die NFL, eine größere Marketingmaschinerie, wird man wohl kaum finden.
Es gab deswegen doch letzte Woche noch Tickets für das Coach-Spiel in Berlin.
Oh, ich glaube, heute noch.
Ja, doch heute. Also ich habe jetzt heute nicht geguckt. Letzte Woche habe ich irgendwas gelesen. Ja, und also da gab es oder gibt es immer noch Tickets. Und immer, was ich gelesen habe, ist, ja, das ist aber so teuer, kaufe ich nicht. Ja, dann kaufst du es nicht.
Genau, wenn man damit halt dementsprechend, man muss nicht alles mitmachen. Aber damit.
Wird vielleicht auch dran liegen, welche Teams da gerade spielen. Ne? Also ich meine, die Colts spielen ja gut und haben sich jetzt gerade noch mal echt überraschend gut verstärkt mit Sauce Gardner. Falcons eher nicht so, aber anscheinend scheint es nicht so ansprechend zu sein. Ich glaube, wenn da die Patriots gegen die Cowboys spielen würden, wäre das schon am Tag 1 ausverkauft gewesen.
Ja. Aber David, wie gesagt, deine Franchise, die Buffalo Bills, hat ja jetzt längere Zeit auch tatsächlich die AFC East dominiert.
Ja.
Dieses Jahr seid ihr zum jetzigen Zeitpunkt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur auf Platz 2.
Mhm.
Wie sieht's denn aus? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf dem Weg der Bills durch diese Saison.
Wir haben mega stark angefangen. Da gab's ja, ich glaube, das hat fast jeder so verfolgt oder mitbekommen. Dieses wahnsinnige 41-40 im allerersten Saisonspiel gegen die Baltimore Ravens bei uns zu Hause, wo wir im vierten Quarter noch ja irgendwie ganz schön ganz viele Punkte aufgeholt haben, um das dann zu gewinnen. Und tatsächlich, ja, natürlich sind die Ravens danach echt etwas eingebrochen, aber das lag halt auch daran, an ihren Verletzungen. An dem Tag, als wir gegen die Ravens gespielt haben, Woche 1, waren das die Baltimore Ravens, von denen man eher ausgeht, halt mit einem fitten Lamar Jackson und Henry und auch der Linebacker waren nicht wochenlang verletzt. Von daher, ich denke, dass die Ravens trotzdem noch die Playoffs erreichen werden, auch wenn sie, weil Lamar Jackson jetzt wieder zurück ist. Als er nicht da war, haben natürlich die Defenses viel mehr Augenmerk auf Derrick Henry legen können und das hat man dann halt gesehen, auch an seinen Zahlen. Dann haben wir eigentlich ganz solide gespielt. Ich war, wie gesagt, beim vierten Spiel da. Das war dann gegen die Saints. Und dann haben wir 2 Spiele verloren. Unter anderem gegen die Patriots, was einen natürlich gegebenenfalls ganz am Ende des Tages mal richtig wehtun kann, wenn du da quasi einen Tiebreaker nicht hast, wenn es um Platz 1 geht. Und haben auch gegen die Falcons verloren. Das Beide Spiele konnte ich nicht gucken, weil sie mitten in der Nacht waren. Das heißt, wenn du dann halt, ich bin jemand, ich kann nicht mich dann morgens hinsetzen und so tun, als wüsste ich von nichts und das Spiel von vorne gucken. Ich muss vorher wissen, wie die gespielt haben. Dann guckst du dir das natürlich auch nicht mehr so intensiv an. Aber letztendlich hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass das Playcalling, Gott, das Falcons-Spiel habe ich gesehen, Entschuldigung, das Playcalling irgendwie in der Offense teilweise nicht gepasst hat. Das hat schon im Saints-Spiel angefangen. Du hast einen 4. und 1 und jetzt hast du auf Quarterback Josh Allen, der ja eh kein schlechter Läufer ist. Und du hast auf Running Back James Cook, der auf Nummer 2 der Gesamtyards der NFL steht, ganz kurz hinter Taylor von den Colts. Und der erst als vierter Spieler der Geschichte jetzt gegen die Panthers vorletzte Woche in unter 20 Läufen mehr als 215 Yards gelaufen hat. Und das in drei Quartern, weil im vierten Quarter hat er gar nicht mehr gespielt und nicht einen Handoff gehabt. Da gibt es nur drei andere, die das in der Liga-Geschichte jemals geschafft haben. Wo wir bei Rekorden sind, Josh Allen hat jetzt 79 Lauf-Touchdowns in seiner Karriere. Nummer 1 der Quarterbacks all time. Und der spielt natürlich noch ein bisschen. Es gibt nur einen aktiven Spieler, der mehr Lauf-Touchdowns hat als Josh Allen. Und das ist Derrick Henry. Also man hätte natürlich versuchen können, mit so einer Art Tush-Push, lass es uns in Buffalo Snowplow nennen, das First Down zu machen oder dann vielleicht doch zu laufen oder vielleicht auch ein Play-Action und über Außen und über ein Tight End oder Josh macht das selber. Nein, wir laufen einen Jet-Sweep durch die Mitte. Oh Wunder, das hat nicht geklappt. Und dasselbe versuchen wir gegen die Falcons bei einem dritten und eins nochmal. Und es hat schon wieder nicht geklappt. Das waren so Spielzüge, das kann dann echt crucial sein. Zwar zumindest halt gegen New Orleans nicht so, aber gegen die Falcons, wenn du halt knapp verlierst, dann ist sowas verdammt wichtig. Und die Verteidigung hat halt auch echt oft nicht gut ausgesehen. Klar, haben uns Leute gefehlt, aber wir spielen ja nun mal Football. Und da ist es halt so, guckt euch die 49ers an, auf wen die alles verzichten müssen, dass die überhaupt 6-3 sind. Das ist ja ein Wahnsinn. Und ich glaube, nach der Bye-Week, da kam halt das Carolina Panthers-Spiel dann. Und jetzt hatten wir das nächste Spiel dann gegen die Chiefs. War es plötzlich so, dass unser Headcoach wieder das Play-Calling übernommen hat. Und dann haben wir gegen die Carolina Panthers zugegeben, nicht mit Young, sondern mit Andy Dalton, 9 Punkte zugelassen. Gut, war ein verschossener Extrapunkt bei, also ein Touchdown und ein Field Goal, 40 Punkte gemacht. Ich hatte aber vor dem Spiel vor Rico Dowdle und Hubbard echt Respekt. Da habe ich gedacht, ei, nicht, dass sie uns jetzt hier auch das Gesicht einlaufen. Aber mit dem Play-Calling durch Sean McDermott, unseren Head Coach, war da plötzlich gar nichts mehr von zu sehen. Und dann haben wir letzte Woche gegen Kansas City gespielt, hätten das eigentlich sogar ein bisschen deutlicher gewinnen können, nicht müssen. Aber haben das so gemacht, wie es die Teams gemacht haben, die im Super Bowl gegen die Chiefs gewonnen haben. Wir haben Mahomes gejagt. Also wirklich gejagt, mit Cornerback-Blitzen. Und wir haben eine verdammt gute Defense-Line. Ja, leider fehlt uns schon seit dem Panthers-Spiel wieder Ed Oliver, der sich jetzt die Bizeps-Szene gerissen hat. In diesem Spiel kam Michael Höckt zurück. Der hat ja die ersten 6 Spiele nicht spielen dürfen, weil er irgendwelche verbotenen Substanzen genommen hat. Und der hat sich jetzt dann gegen die Panthers unheimlich stark gezeigt und auch gegen die Chiefs, bis er sich die Achillessehne riss in diesem Spiel. Und damit natürlich auch raus ist. Wer total begeisternd überzeugend ist im Moment, ist Joey Bosa. Wahnsinn, bisher auch nicht verletzt gewesen. Steht jetzt mal auf dem Injury Report mit irgendwas an der Hand, aber voll trainiert. Die Rotation kommt da ihm zugute, glaube ich, dass er halt nicht die ganze Zeit da stehen muss. Aber das war schon echt gut anzusehen, was für eine Defense noch gerade gegen Mahomes. Und Mahomes hat eigentlich seine Full Power wieder, was die Receiver angeht. Und was mir sehr gut gefallen hat, wir haben ja die ersten 5 Spiele auf unseren Nummer 1 Pick, Maxwell Hairston, verzichten müssen, weil er sich im Camp am Knie verletzt hat. Und dann hat er die ersten Snaps genommen halt gegen Carolina und war jetzt deutlich mehr auf dem Platz. Und man kennt ja diesen Xavier Worthy, der unheimlich schnell ist. Und der war auf einer Go-Route und der ist einfach mit dem mitgelaufen. Der hat auch den Mahomes gepickt. Also ich habe das Gefühl, dass wir da einen wirklich, wirklich starken Cornerback haben, der komplementierend zum Christian Benford auf der anderen Seite, das sah echt ganz gut aus. Und dann hat Cole Bishop, unser Safety im zweiten Jahr, ein Wahnsinnsspiel gemacht. Der hat auf jeden Fall einen Touchdown verhindert, indem er den Ball dem Receiver aus den Händen gehauen hat in der Endzone. Und was mir halt in der Defense auch gut gefallen hat, war, wir hatten halt kurz vor der Halbzeit noch einen tiefen Pass kassiert. Der ist aber noch auf der 1-Yard-Linie getackelt worden. Ich meine, es war Rashee Rice. Und dann haben die in den drei Versuchen den Ball nicht in die Endzone bekommen und haben dann nur das Field Goal genommen. Und ich habe das eigentlich abgehakt gehabt im Kopf. Okay, die machen jetzt einen Touchdown. Nee, haben sie nicht gemacht. Also man sieht schon sehr, dass Sean McDermott das Playcalling wieder übernommen hat. Und gerade, dass Sean McDermott ein Defenseback, also Safety- und Cornerback-Flüsterer ist, das hat sich plötzlich so positiv verändert. Das war schon gut anzusehen. Und von daher, ja, das war so bisher die Saison der Bills.
Ja, bevor ich mit meinen Fragen weitermache, übergebe ich jetzt gerne mal an Tilo, der mit Sicherheit auch ein paar Fragen haben wird, und da möchte ich nichts vorwegnehmen.
Ja, ich fange mit dem Klassiker an, den ich immer stelle, und du hast es ja schon so ein bisschen teilweise darauf eingegangen. Wir nehmen jetzt Donnerstagabend auf, euer und unser Injury Report ist voll. Aber kannst du uns mal durch euren führen? Da stehen sehr viele Namen drauf, über einen Joey Bosa bis zu einem Epenesa, James Cook etc. Wer spielt nicht, bei wem wissen wir es nicht. Du kannst natürlich auch nicht in die Glaskugel gucken, aber vielleicht so ein bisschen so eine Einschätzung geben.
Also tatsächlich, ich habe den natürlich auch gesehen. Und dass Epenesa mit Concussion draufsteht, ich weiß nicht, wo er sie her hat, ob er sie aus dem Spiel hat, da ist es mir nicht aufgefallen. Da hat man eher gesehen, dass Epenesa nicht nur einmal, sondern ein paar Mal Patrick Mahomes richtig versorgt hat, nennen wir es mal so. Eigentlich müsste der Mahomes davon eher eine Gehirnerschütterung haben. Ich weiß nicht, wo er die her hat, aber das jetzt in Epenesa zu beurteilen, wenn du im Concussion-Protokoll bist, dann entscheiden das ja die Ärzte sozusagen, ne? Wie es dir geht. Dann musst du jeden Tag Tests machen. Ich kann zu Epenesa aktuell gar nichts sagen. Bosa hat halt irgendwas in der Hand, sehe ich überhaupt kein Problem mit. Auch James Cook, der hat sich diese Knöchelverletzung, ich weiß nicht, ob es der erste oder der zweite Drive war gegen die Kansas City Chiefs. Da hat er sich dann auch tapen lassen und hat das ganze Spiel ja gemacht und war dann auch der erste seit, weiß ich nicht, mit Playoffs, glaube ich, 31 Spielen, der mehr als 100 Yards gegen die Chiefs gelaufen hat. Und da war immerhin auch Barkley bei von den Eagles. Ne? Im Super Bowl hat er die auch nicht gelaufen. Von daher, ich sehe das jetzt noch so ein bisschen entspannt. Man gibt den gerade den Veterans ja auch noch immer so ein bisschen Rest. Ich glaube, um da mehr sagen zu können, müsste man auf morgen oder Samstag auf die Reports warten. Epenesa kann ich aber, wenn er im Concussion-Protokoll ist, mir gut vorstellen, dass er nicht spielen wird.
Okay, und bei den anderen, die da jetzt so draufstehen, also ein Jack Thompson zum Beispiel mit Hamstring, ein Terry Bernard, ja, also ist das alles irgendwie...
Ja, also diese Hamstring-Geschichte, ne, das ist natürlich, du weißt nie, welches Level der hat.
Ja.
Zwickt's nur so ein bisschen oder dritter Grad, ne, dann spielt er auf gar keinen Fall. Das steht ja da so nicht drin. Ich habe jetzt heute gar nicht geguckt, was steht bei Bernard für eine... Ist es Pectoral
Enkel,
oder?
Enkel,
ja. Enkel, okay. Habe ich also auch nicht wirklich mitbekommen, sozusagen, wann ihm da wo was passiert ist. Manchmal passiert es natürlich auch im Training und dann kriegst du es gar nicht mit, ne? So wie Ed Oliver, der sich ja da auch verletzt hatte am Enkel und also am Knöchel und irgendwie 3 Wochen nicht gespielt hat. Aber das ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber du guckst natürlich dann wahrscheinlich bei sowas auch schon, du nimmst die wahrscheinlich eher mit und wenn das Spiel so läuft, wie es dir vorstellst, dann holst du die relativ früh raus und lässt sie nicht mehr weiterspielen, um sie da nicht zu sehr zu belasten sozusagen. Da, vielleicht machst du das als Coach, also ich hätte es als Coach und habe es als Coach von solchen Sachen auch abhängig gemacht. Klar, du guckst, wie geht's denen. Wenn sie grundsätzlich spielen können, dann und du kommst halt zu einem Punkt im Spiel. Aus meiner Sicht müssen die Buffalo Bills, auch wenn es in Miami ist, deutlich der Favorit sein in diesem Spiel.
9,5 Punkte.
Ja, dann wirst du sie vielleicht etwas früher vom Platz holen, als du es machen würdest. Oder gehst mit ihnen auf einen Snap-Count und guckst, wie es da läuft halt sozusagen, ne? Dass du sie erstmal anfangen lässt und dann die sukzessive halt was zurücknimmst sozusagen, je nachdem, wenn es so läuft, wie es dir vorstellst. Also ich glaube nicht, dass die alle inactive sein werden.
Ja, nee, ich meine, da sind ja auch viele mit Light Practice drauf. Das heißt ja, am Mittwoch, dass die wahrscheinlich spätestens dann am Freitag damit full stehen werden. Du hast schon gerade angesprochen, so ein bisschen, wenn es dann so läuft, wie du das erwartest, wie wahrscheinlich es viele erwarten, nehmt ihr Spieler raus. Wie ist denn so die Sicht aus Buffalo auf dieses Spiel gegen die Dolphins? Ist das eigentlich ein Spiel, was man mitnimmt, den einen Sieg? Oder sagt ihr schon, es ist erstmal hat es doch einen sportlichen Wert, denn jedes NFL-Spiel müssen wir auf der einen Seite irgendwie gewinnen, uns auch selber weiterentwickeln. Plus dieser Faktor Rivalität, dass man da schon anders reingeht. Also wie ist so die Woche von einem Dolphins-Spiel in Buffalo? Oder ist das mittlerweile eigentlich, sagt man, das ist gar nicht so mehr, die Rivalität spielt gar nicht so eine große Rolle?
Doch. Ja. Also was heißt Rivalität? Es ist ein Divisional Game. Mhm. Und Divisional Games sind immer was Besonderes, immer. Nicht nur, weil du halt, gut, jetzt werden wir wahrscheinlich eher nicht dazu kommen, dass es jetzt irgendwie um eine Platzierung bei uns gehen wird in der Gruppe, um welchen Platz wir da jetzt gleich reden, ne, wie das vielleicht mit den Patriots sein könnte. Aber es ist immer was Besonderes, weil wir haben ja auch eine lange Geschichte, die wir gegeneinander hatten. Und du willst gerade diese Spiele immer gewinnen. Ne? Dafür kennen sich die Mannschaften aber auch viel besser. Man sieht sich zweimal im Jahr. Und es ist immer schwieriger, ein Divisional Game zu gewinnen, auch wenn du favorisiert bist, als ein Spiel außerhalb deiner Division. Das ist meine Meinung dazu.
Mhm. Okay, wenn du abschließend noch eine Frage, bevor ich dann zu Michael übergebe, wenn du jetzt mal so ein bisschen das Blick vorauswirft auf das Spiel direkt. Ich habe jetzt das Chiefs-Spiel tatsächlich mal im Ganzen gesehen, also sonst gucke ich Bildspiele auch nicht im Ganzen, aber das hat ja ganz gut gepasst, weil das ja auch relativ isoliert lag. Wie würdest du die Rolle von Josh Allen in dieser Offensive mittlerweile einordnen? Also ich glaube, die meisten sind sich schon einig, Josh Allen ist ein Top 3, wenn nicht sogar, also Top 5, Top 3 Quarterback. Letztes Jahr war er MVP. Wie groß siehst du in diesem ganzen Puzzle der Bills-Offensive den Anteil von Josh Allen? Ist es das Unicorn? Und wenn er weg wäre, würde es gar nicht mehr funktionieren? Oder gibt es andere Bausteine, die wir jetzt so gar nicht sehen? Weil ich müsste von außen, würde ich sagen, das Receiver-Core ist ja maximal unterdurchschnittlich, jetzt aus der Ferne betrachtet. Oder gibt es Puzzlesteine, die man so gar nicht als neutraler NFL-Fan mitbekommt, wenn man nicht jede Woche Bills sieht. Für mich ist es, die Bills-Offense ist Josh Allen und sonst keiner außer James Cook.
Naja, also das sind ja schon mal zwei. Ne?
Ja.
Gut. Und letzte Saison war es de facto so, dass die Offense Josh Allen war.
Mhm.
Und jetzt haben wir aber quasi ein Sidekick dazu. Ne? Batman und Robin, nenn es wie du willst.
Ja.
Ja, also es ist jetzt halt so, dass man sich nicht als Verteidigung nur noch darauf konzentrieren kann, okay, wenn da nichts frei ist, macht Josh Allen irgendwelchen Razzle-Dazzle-Magic. Und das ist auf der anderen Seite auch gut für Josh, weil Josh halt nicht immer wieder dieses Superman-Cape anziehen muss, weil er das Team tragen muss, sondern der kann einfach ein Handoff geben. Und das macht natürlich die Bills Offense in dem Sinne weniger ausrechenbar. Ja, uns fehlt ein klarer Nummer 1 Receiver. Fertig.
Mhm.
Was uns nicht fehlt, sind gute Tight Ends. Wir haben 3 Stück aus meiner Sicht. Alle Tight Ends haben einen Ball gefangen auch. Dalton Kincaid hatte ja deutlich über 100 Yards, war damit auch wieder der erste Receiver gegen die Chiefs seit so und so vielen Spielen, der über 100 Yards gefangen hat. Weil die Chiefs haben ja eigentlich keine schlechte Defense. Und dann haben wir halt Dawson Knox, der ist allen bekannt, unseren Rookie. Jackson Horse heißt der, wenn du das Spiel gesehen hast, Josh hat ja einen so einen Patrick Mahomes Gedächtnis-Pitch gemacht, ne?
Mhm.
Wo er quasi, er hat einen Spy über sich, also einen Linebacker, der die ganze Zeit nur darauf geachtet hat, ob Josh Allen selber geht und wenn, dann kommt er runter und attackiert ihn. Und das war halt der Linebacker, der auf Jackson Horse auf dem dritten Tight End stand. Josh ist nach vorne, der Linebacker kommt und lässt dadurch den Tight End stehen. Und dann hat er den nur so, ja, wie so ein Floater-Pitch darüber geworfen. Das war dann ein 19-Yard-Gain. Also klar, die Defense verteidigt diese Defense jetzt Kansas City, hat wirklich einen Spy auf Josh gesetzt und das hat man noch gesehen. Aber dazu haben wir noch Khalil Shakir, der ein super Slot-Receiver ist und auch daraus und auch gegen Kansas City ja immer wieder größeren Raumgewinn gemacht hat durch die kurzen Pässe, die der bekommt. Was uns tatsächlich fehlt in unserem Receiver-Core ist ein klarer Nummer-1-Receiver, den haben wir jetzt nicht. Klar, als Fans haben wir dann drüber nachgedacht, ach, es könnte doch vielleicht der oder der oder der jetzt noch im Draft, hier vorm Deadline-Day, dass wir traden. Gab keinen, den wir bekommen haben. Es wurde wohl für Jacoby Myers angefragt, der ist dann zu den Jaguars gegangen. Aber ich habe vorher schon gedacht, tatsächlich einen richtigen Nummer-1-Receiver, dafür haben wir gar nicht den Cap-Raum. Wir hatten Taron Johnson noch umstrukturiert, dann hatten wir 3,3 Millionen Dollar Cap-Room. Und welchen Nummer-1-Receiver möchtest du denn damit verpflichten?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt ja genug Leute, die sagen, Cap ist fake, da wäre bestimmt irgendwas gegangen.
Vielleicht. Auf der anderen Seite wollen wir mal ganz klar sagen, zu den Zeiten, wo Tom Brady echte Liga gerockt hat, hatte der auch nicht immer ein super Nummer 1. Klar, war mal Randy Moss eine Zeit lang da, aber der hat auch mit Receiver Core gespielt, die eher so in die Richtung von dem gingen, was Buffalo jetzt war. Dann haben sie die Receiver entwickelt. Im Moment haben wir diesen Spieler nicht. Von daher haben wir halt viel mehr auf die Titans gespielt, weil Titans sind halt gerade, Kincaid ist ein super Titan. Und wir haben jetzt tatsächlich ein funktionierendes Laufspiel. Das nimmt viel Druck von Josh. Damit kannst du auch Mahomes an der Sideline lassen, wenn du auf den Platz gehst und receivest, weil der andere halt in der zweiten Halbzeit erst den Ball bekommt. Und dann machst du erstmal 11 Plays und einen Touchdown, bevor Mahomes überhaupt aufs Feld kann. Und dann geht er 3 und raus. Und dann hat er gar nicht so viel gespielt. Ne? Da brauche ich keinen Hero Ball quasi die ganze Zeit. Ja.
Ist auf jeden Fall ein Ansatz, den du mit gerade den New England Vergleich, der da sehr treffend für ist. Und ich glaube, das ist auch das, was ich so ein bisschen immer sehe, dann, wenn ich Bills-Spiele sehe, da Josh Allen ist so, du weißt wahrscheinlich, Micho mag Josh Allen aus menschlicher Sicht nicht, ich mag ihn auch nicht so, den Sportler muss man aber einfach anerkennen, dass er ein Top-3-Quarterback ist und meiner Meinung nach, solange er auf diesem Niveau spielt, werden die Bills immer irgendwie in der Konversation um einen Titel sein, wenn da nicht irgendwie gravierende andere Dinge passieren, was natürlich auch sein kann, aber so ist Josh Allen einfach ein Unicorn. Michael, darf ich noch kurz eine Frage hinterher schieben oder brennt dir was unter den Nägeln?
Ja, an der Stelle brennt mir tatsächlich eine Sache kurz unter den Nägeln, die ich kurz einschieben möchte. Ja, es ist bekannt, dass ich jetzt nicht der größte Josh Allen-Fan bin, aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Aber deswegen, David, ich gebe ja zu, dass Josh Allen eine fantastische Entwicklung gemacht hat, die man ihm nicht zugetraut hätte. Ich glaube allerdings, dass viel tatsächlich dort auch vom Playcalling und vom Coachen halt eben, dass man da viel Benefit den Coaches geben muss. Aber wenn ich mir so die Karriere von Josh Allen betrachte, hat er eine große Schwäche. Und ich würde mich einfach interessieren, als jemand, der das regelmäßig verfolgt und du, der nun auch Coaching-Erfahrung hast, das darf man nicht vergessen, ob du das auch so siehst und ob du auch seine große Schwäche siehst, ist, dass er oftmals oder dass er durchaus mal schlechte Entscheidungen trifft, die er durch seinen hervorragenden Arm kompensieren kann. Aber die Entscheidungen, auf welche Würfe er nimmt, sind doch nicht immer die besten, oder?
Waren in der Vergangenheit öfter nicht, aber ehrlich, lag es immer nur an ihm? Nicht immer. Wir hatten einen Receiver, Stevon Diggs, der sich von 13 Passplays 14 Mal den Ball gewünscht hat. Und wenn er das nicht bekommen hat, hat er angefangen rumzukrakehlen, so nach der dritten Saison. Wenn ich mir seine Karriere im Ganzen angucke, klar, er hat immer wieder Fortschritte gemacht. Wenn ich mir das letzte Spiel angucke, weil du kennst seine Zahlen aus dem letzten Spiel, er hatte 3 unvollständige Pässe. Davon hat er einen rausgeworfen, weil halt nichts frei war, und 2 waren incomplete. Das waren 23 von 26. was er da gespielt hat, wenn er das kompensieren kann, dann Hut ab. Also, ne, er hat natürlich immer, wenn ich das vergleiche von Saison 1 zur jetzigen Saison, ist das fast ein ganz anderer Spieler. Und natürlich gehören auch Coaches zu. Du brauchst halt einfach den Coach, der dir das beibringt, ne? Der dir das zeigt auf dem Platz. Du musst das lesen, du musst das lesen. Natürlich werden die Coaches ihm auch sagen, Freund der Nacht, wirf den scheiß Ball raus, wenn da alles zu ist. Mach kein Gehampel. Wenn du jetzt Druck bekommst, bitte wirf ihn raus. Nächster Versuch. Meinetwegen nächste Serie. Aber riskiere nicht zu viel. Es gibt natürlich für alles eine Zeit, um was zu riskieren. Aber das kann nicht dein Spielstil sein. Und ich glaube, das hat er schon deutlich abgelegt. Und das liegt im Moment auch ein bisschen daran, weil wir halt auch so ein... Wir haben halt nicht nur keinen Nummer 1 Receiver sozusagen, sondern es ist ganz oft so, wenn du dir jetzt anguckst, einfach nur das letzte NFL-Wochenende, was Brock Bowers gefangen hat. Oder es gab noch einen Receiver mit so einem völlig kranken Catch, mir fällt da gerade nicht ein. Oder was Amon-Ra St. Brown grundsätzlich fängt, ja, da brauchst du ja nur irgendwo hinwerfen und dieser Typ, der hat so einen Radius von einem Elefanten. Und diesen Elefanten musst du als Quarterback anwerfen, der fängt den dann schon. Bei den Bills ist es ganz oft so, ich habe das Gefühl, da hast du keinen Elefanten stehen, sondern der Radius ist der von dem Ventilator. Da musst du bitte hinwerfen, sonst fange ich den erst gar nicht. Das macht es natürlich für einen Quarterback auch nicht besonders einfach, wenn deine Receiver in aller Regel keine Contest-Catches machen.
Ja.
Okay, dann Thilo, dann stell mal die Frage, die du stellen
ja, möchtest. Das ist so eine auch wieder eine etwas übergreifende Frage, aber das ist mir in deinen Ausführungen aufgekommen. Du hast ja schon gesagt, dass Sean McDermott das defensive Playcalling, dass man das sieht und dass man da eine positive Veränderung im Spiel gegen die Chiefs gesehen hat.
Da würde gegen die Panthers.
Und gegen die Panthers. Da würde ich dir gerne zwei Fragen stellen. Die eine ist, auch aus externer Sicht, man hört immer so ein bisschen aus Social Media und so weiter, dass wenn es dieses Jahr wieder nicht klappt mit den Bills im Super Bowl, / der Super Bowl, dass dann auch ein Sean McDermott eventuell auf dem heißen Stuhl sitzt. Sind das Sachen, die von außen reingetragen werden, weil man Clickbait braucht? Oder sagst du so ein bisschen, da ist was dran? Und dann führ uns doch mal so ganz kurz durch die Defense. Was erwartet denn dann da unsere Offensive mit einer angeschlagenen Offense-Line und mit einem Tour, der gerade bei Pässen Downfield dieses Jahr noch schlechter ist als sonst, muss man leider so sagen. Also dreh mal um, wo können wir Hoffnung gegen eure erstarkte Defense finden?
Das sind ja gleich zwei Fragen auf einmal.
Ja.
Mein Gott, damit mich schon nicht zwischengrätscht. Also, zum ersten Teil der Frage, es gibt natürlich auch immer wieder Fans, was ich so lese, die, McDermott, der kriegt es nicht hin. Wir brauchen einen anderen Coach. Wir brauchen einen Coach, der halt da auch Entscheidungen trifft und die richtigen Entscheidungen trifft und der einen Super Bowl gewinnt und mit dem werden wir es nie gewinnen. Ich sehe das nicht so. Ich fand auch sein Coaching jetzt gerade gegen auch, er hat aus meiner Sicht auch zu den komplett richtigen Zeiten Auszeiten genommen bei dem Chiefs-Spiel, weil er da eben gesehen hat, dass gerade in der Defense, das waren alles Auszeiten, die wir in der Defense genommen haben, dass da gerade irgendwas nicht stimmt und dass wir besser jetzt eine Auszeit nehmen, anstatt dass wir einen großen Raum gewinnen oder gar Punkte kassieren. Ich fand das richtig gut und war auch schon letzte Saison, hat er ja bessere Entscheidungen getroffen und auch dann haben wir in der Regular Season die Chiefs wieder geschlagen, weil wir da halt auch gesagt haben, okay, wir müssen halt immer noch mehr Punkte machen, weil wenn Mahomes den Ball bekommt und du hast nur 5 Punkte Vorsprung, dann wird er dich kriegen sozusagen. Jetzt hätte er uns ja in Anführungsstrichen nur in die Verlängerung kriegen können. Klar, sie hätten verzweigeln können, was auch immer. Aber ich glaube, dass es viel von außen herangetragenes ist. Ich höre nichts aus dem Umfeld der Bills Organization, wo wirklich diese Entscheidung getroffen werden würden, dass Sean McDermott da irgendwie auch nur zur Diskussion steht, was sowas angeht. Habe ich nie irgendwas Offizielles zugehört, gelesen, gesehen. Also das ist von außen rangetragen. Natürlich, du hast immer Fans, die unzufrieden sind. Ja? Das ist wie bei Jesus, wenn er über das Wasser läuft, dann sagen die Leute, warum schwimmt er nicht? Mir ist es nicht bekannt, dass es da tatsächlich offiziell irgendwelche Aussagen, das müsste ja von entweder unserem General Manager oder unserem Besitzer kommen, Brenton Bean oder Terry Pegula, gar nichts dazu. Dann zur zweiten Sache, die, klar, es ist ein kleiner Vorteil für euch, dass zumindest Michael Höcht und Höckt, wird das ja ausgesprochen, und Ed Oliver nicht dabei sein können. Unsere Defense-Line ist trotzdem immer noch verdammt gut. Wir spielen ja schon seit Jahren eigentlich als einziges NFL-Team eine Nickel-Defense. Das heißt, mit nur zwei Linebackern dahinter, aber dann halt fünf Defense-Backs, also Nickelback mit Taron Johnson, der gegen die Chiefs übrigens gar nicht gespielt hat, weil er wegen Groin-Injury raus war. Da war dann Cam Lewis und auch der hat es gut gemacht. Jetzt haben wir Maxwell Hairston. Wir blitzen auch viel mehr über die Cornerbacks teilweise. Die Bills Defense Line hat auch nachdem Höckt dann raus war, Oliver hat ja von vornherein gar nicht spielen können, trotzdem einen ziemlichen Terror verbreitet auf diesem Spielfeld. Das hast du ja wahrscheinlich selbst gesehen. Klar, weiß ich jetzt nicht, was der Start von Epenesa ist. Wir haben immer noch Gregory Rousseau, der da auch einen fantastischen Job macht. Also es ist kein toller Zeitpunkt, gegen die Bills Front Four zu spielen, wenn man selber gerade Probleme in der O-Line hat und einen, Entschuldigung, fickrigen Quarterback dahinter.
Okay, das ist so ein bisschen, ja, das. Ich hatte jetzt gehofft, du sagst uns jetzt irgendwo, wo wir mit unserem Matchup angreifen können, aber ich war mir schon irgendwie bewusst, dass das nicht passieren wird.
Also tatsächlich denke ich, man muss zuallererst versuchen, die Bills über den Lauf zu knacken. Mhm. Das haben ja auch die Chiefs versucht, es hat nicht besonders gut geklappt. Dann sind sie sehr schnell, weil sie auch immer hinterher hoppeln mussten, zu den Pässen übergegangen und auch die Panthers waren relativ schnell im Hintertreffen und konnten dann auch nicht da versuchen, ein Laufspiel wirklich noch zu etablieren. Aber ich glaube, das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, mit Achane zu versuchen, das Laufspiel zu etablieren. Das ist natürlich wieder ein Problem, wenn du da eine nicht fitte oder eine nicht sichere und nicht eingespielte O-Line hast mit Verletzten. Dann brauchst du natürlich auch eine O-Line dafür. Und auch das ist ein großer Vorteil der Bills. Wir spielen schon das zweite Jahr quasi am Stück mit derselben O-Line. Mhm. Mit derselben Besetzung. Und das merkt man halt einfach. Ne? Die sind echt eingespielt. Und wenn da mal einer mal kurz runter muss, weil er ein bisschen angeschlagen ist, dann fällt das in aller Regel auch nicht so besonders auf. Aber die Bills O-Line, wenn du den zweiten Sneak von Josh Allen zum Touchdown im Kopf hast, da kam einfach der rechte Guard aus Cyrus Torrance rüber, packt sich Josh Allen und wirft sich mit Josh Allen zusammen in die Endzone. Also die Jungs sind echt gut und die geben ihm ja auch ganz oft mittlerweile ganz viel Zeit, einfach um da zu werfen. Natürlich kommt irgendwann Druck durch. Wir reden hier von NFL-Verteidigungen. Die kannst du nicht da 8 Sekunden weghalten, ne? Wenn die mit 4 oder 5 Leuten kommen oder mit mehr. Aber die James Cook kann auch nicht so gut laufen. Und er ist einer der Running Backs, die mit die meisten Yards vor dem ersten Kontakt machen. Und auch das gehört ja zur O-Line, ne? Weil wenn die O-Line das nicht blockt, dann kannst du auch, dann hast du die ja sofort im Gesicht stehen.
Micho.
Ja, ihr habt jetzt schon einiges vorweggenommen. Wären auch so meine Fragen gewesen. Für mich hört sich das so ein bisschen aber auch an, als dass man da so ein bisschen McDaniel drauf vertrauen muss, dass er vielleicht auch über das Kurzpassspiel, also auf jeden Fall über das Quick Game, versucht, den Passrush von euch zu umgehen. Wie sieht's denn? Wir haben, obwohl wir Tyreek Hill verletzt haben, immer noch wahnsinnig viel Speed bei uns. Sowohl mit Devin Achane als auch mit den beiden Washingtons, als auch eben mit nach wie vor Jalen Waddle. Wie sieht's bei euch auf der Cornerback-Position aus? Seid ihr gegen den Speed gewappnet?
Ja, sind wir. Also tatsächlich hätte ich vor der Bye Week noch gesagt, habe ich Bedenken, weil wir da halt quasi. Ja, Christian Benford, super Corner. Aber dann Tre'Davious White ist halt, spielt für das, was er an Verletzungen hatte, auch Achillessehnenriss, echt super wieder. Hätte ich gar nicht gedacht. War ja auch zwischendurch in Baltimore, ist jetzt wiedergekommen. Aber trotzdem war das so ein bisschen meine Bauchschmerzseite. Und wie gesagt, Maxwell Hairston ist 1:1 mit Xavier Worthy seine Go-Route mitgelaufen. Und man hatte sogar das Gefühl, er hätte noch schneller gekonnt. Also Speed ist da wirklich nicht das Problem mehr.
Ich glaube tatsächlich, mit Speed meinen wir weniger, weil dafür werden wir die Zeit nicht haben, meinen wir weniger das Deep Passing Game, es vielmehr das Quick Game und dann Yards After Catch. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir irgendwo unsere Spieler über kurze Pässe, über kurze Schemes dahin bringen, dass sie ihren Speed in Yards After Catch Situationen halt eben ausnutzen.
Da spricht natürlich, sage ich mal, pro Buffalo, und ich muss das ja als Bills-Fan, du weißt aber auch, du kennst mich lang genug, ich würde auch sagen, wenn ich da Bedenken habe, da ist halt eine Nickel-Defense super für, ne? Weil du hast einen zusätzlichen Defense-Back auf dem Platz, der halt Geschwindigkeit hat. Und jetzt mit Jordan Poyer, wir haben ja lange mit Tyler Rapp auf Safety gespielt und dann hat er sich verletzt, out for season. Und mit Jordan Poyer an seiner Seite ist Cole Bishop plötzlich, das ist ein anderer Spieler, der ist so aufgeblüht. Ich glaube, der Poyer gibt dem mehr Sicherheit, einfach zu machen, was er machen muss. Du hast natürlich, wenn du irgendwann im Open Field bist, ist es ja bei jedem Receiver so, ich glaube, es wird schwierig, dahin zu kommen, weil wir halt Nickel-Defense spielen, ne? Weil wir nicht in der, ja, einen dritten Linebacker da haben, sondern halt einen Cornerback, oder den Nickelback, der halt auch schneller ist als ein Linebacker. Und leider ist ja aus eurer Sicht euer Tight End, der plötzlich dann gut angefangen hat nach seiner langen Pause, jetzt schon wieder raus, ne? So wie ich das mitbekommen habe.
Ja.
Weil da hätte man halt noch so ein bisschen aufpassen müssen, weil wenn du natürlich, spielst du natürlich eine Verteidigung ein bisschen anders, wenn du einen starken Tight End bei dir gegenüber hast. Und ich erinnere mich an den letzten Podcast, den wir hatten zum Spiel, da war er noch verletzt, bevor er dann zurückgekommen ist. Und danach habe ich ihn ja gesehen, habe gedacht, guck mal, die Jungs hatten recht, da hat ein Tight End gefehlt, jetzt ist er wieder weg. Und das macht es für Miami nicht einfacher, weil dann die Verteidigung darauf nicht so achten muss, ne? Dass dieser Tight End so stark ist. Und dann kannst du halt auch den Nickelback noch einen Schritt weiter nach außen holen oder zwei, um halt genau das zu verteidigen, was da zu erwarten ist, was du gerade ansprichst.
Das stimmt. Wir müssen allerdings dazu sagen, gerade offensiv wird es die letzten Spiele tatsächlich immer besser. Wir können offensiv in der Regel mithalten. Wir machen uns das durch Strafen kaputt oder durch individuelle Fehler. Aber wir können offensiv mithalten. So, und auch das Spiel gegen Buffalo, wir sind ja nun mal auch ganz klare Außenseiter, wir waren auch im ersten Spiel ganz klare Außenseiter, war deutlich enger als gedacht. So, offensiv habe ich ja schon gesagt, von wegen, wie man versuchen müsste, da irgendwo ranzugehen. Das heißt, wir müssen irgendwo gucken, dass wir mit Yards after Catch, und ich rede jetzt nicht von 15 Yards oder sowas, Big Plays wird es eher weniger von unserer Seite geben, als das Klein-Klein. Offensiv, Josh Allen ist gegen den Blitz, soweit ich weiß, relativ gut. Er ist auch so, man muss versuchen, Josh Allen contained zu halten. Das heißt, wir haben jetzt keinen Jalen Phillips mehr, aber trotzdem müssen wir versuchen, grundsätzlich über den Four-Man-Rush, über den Four-Man-Rush genug Druck zu erzeugen, dass unsere schwache Secondary nicht entblößt wird.
Das stimmt.
Gibt es da irgendeinen Schwachpunkt offensiv, wo du sagst von wegen, okay, mit einer schwachen Secondary könnt ihr da und da ansetzen?
Was soll ich da antworten? Eigentlich nein, weil das Problem ist, wir haben halt echt ein Laufspiel und wir haben, auch wenn wir den klaren Nummer 1 Receiver nicht haben, wir haben verdammt starke Tight Ends und einen super Slot Receiver. Mir fällt es echt schwierig, da jetzt was rauszusuchen für.
Es muss das Laufspiel gestoppt werden.
Punkt. Ja, ich habe das natürlich nur von außen mitbekommen, dass Phillips getradet wurde und habe mir zum einen gedacht, das finde ich ja super, da muss ich nicht gegen den spielen jetzt, ne, beim nächsten Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, warum machen die das? Das könnt ihr mir ja mal beantworten, das ist eine Frage, die ich an euch habe.
Ja, also wir haben sie ja gerade eben schon mal beantwortet, aber da warst du nicht da.
Nee, da war ich.
Gibt natürlich verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube, Tilo, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir von Jalen Phillips viel halten und dass ein Spieler mit ganz großem Potenzial ist.
So ist es, genau.
So, er hat relativ viele Pressures in dieser Saison geschafft, aber er kommt von zwei schweren Verletzungen. Er hat nie seine PS hundertprozentig auf die Straße gebracht. Und obwohl er sehr viele Pressures erzeugt, schafft er es nicht tatsächlich, das Ganze in diese Pressures führen nicht zu gestoppten Drives. Der letzte Biss, die letzte Konsequenz, das, was im Prinzip ein Joey Bosa ausmacht, das fehlt bei Jalen Phillips. Und jetzt musst du ihn aber bezahlen, weil der Vertrag ausläuft. Und wir hatten vorhin schon mal gesagt, also ich schätze 3 Jahre, die wir nicht relevant sind. So, und jetzt musst du dich entscheiden, ob du sagst, ich bezahle jetzt einen Spieler in der Hoffnung, dass der in 3 Jahren, wenn wir wieder relevant sind, uns weiterhilft, oder ich gebe den Spieler jetzt ab und versuche noch einen Gegenwert für ihn zu generieren. Ich hätte gut damit leben können, wenn wir Jalen Phillips behalten hätten. Ich kann aber auch damit leben, dass wir ihn abgegeben haben. Dementsprechend.
Ja.
Tilo, du darfst es gerne ergänzen, falls ich irgendwas vergessen habe.
Ja, was heißt ergänzen? Du hast das schon gut zusammengefasst. Ich bin auch der Meinung, es werden diese 3 Jahre auf jeden Fall sein. Wir können halt nicht so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Ich weiß nicht, wie tief du bei uns drin bist. Wir stehen nächstes Jahr vor einer, das haben wir auch schon drüber gesprochen, vor einer sehr schwierigen Cap-Situation. Da bekommt man zwar relativ zügig doch an Cap, weil ein Tyreek Hill wird nächstes Jahr nicht da sein. Das werden dann über 20 Millionen sein, die frei werden. Auch andere Spieler werden nächstes Jahr nicht bei uns spielen, wo wir aus der Anführungsstrichen Cap-Hölle doch rauskommen. Der Dead Cap wird größer werden. Man weiß halt nicht genau, und das können wir auch nicht beantworten, was will ein Jalen Phillips haben? Will er jetzt nach so einer Saison, will er den Shot haben auf einen Top 10 Vertrag auf Edge? Dann macht das aus unserer Sicht keinen Sinn. Ich hätte ihn auch lieber verlängert, weil, wenn wir ehrlich, oder gar nicht getradet, würde er diesen Vertrag kriegen, dann hätte man die Chance auf einen Compensatory Pick im übernächsten Jahr, wo der Draft eh stärker sein sollte, wo wir sowieso dann vielleicht eher kompetitiv sind und hätten einen Jalen Phillips noch. Aber ja, das Ganze ist eine Wette, denn Jalen Phillips war leider doch verletzungsanfälliger, wie wir es uns alle nicht eingestehen wollten, was nichts mit seinem Draftstock zu tun hatte. Da hieß es ja, er ist injury prone. Da ging es aber mehr um die Gehirnerschütterung, die teilweise nichts mit Football zu tun hatten. Das war in der NFL ja keine Rolle. Der Drittrunden-Pick, den wir da kriegen, der ist okay. Hätte ich's gemacht, wenn ich mit Jalen Phillips nicht an einem Tisch gesessen hätte und mit ihm reden würde, vielleicht nicht. Ich find's da so ein bisschen ärgerlicher, dass wir auch noch Teile seines Gehalts bezahlen, aber das geht jetzt zu tief in der Preview tatsächlich. Mhm. Ich hätte andere Spieler eher abgegeben jetzt, statt Jalen Phillips. Aber ja, da können wir dann leider tatsächlich nicht in den Raum schauen, wo da gesprochen würde. Wenn Jalen Phillips sagt oder klar signalisiert hat, ich werde hier nicht verlängern oder ich werde hier nur verlängern, wenn ihr mir Top 5 Money gibt, sonst mache ich das nicht. Ein Tag war keine Option, dann nehme jetzt lieber den Drittrunden-Pick mit. Ja.
Aber David, das Ziel ist ja immer der Super Bowl und gerade auch bei euch im Moment sollte es immer noch der Super Bowl sein. Das Fenster ist offen. Was fehlt dir denn noch im Vergleich zu den letzten Jahren, dass du sagst, dann wird's besser? Was fehlt noch? Wo ist die große Schwäche? Ich meine, ihr habt mal wieder in der Regular Season gegen die Chiefs gewonnen. Dass es nicht wieder so ist, dass ihr wie immer in den Playoffs gegen die Chiefs zum Beispiel verliert.
Der Nummer 1 Receiver.
Das ist das Einzige?
Ja, also ich glaube, ich meine, ich sehe auch nicht so, dass wir die Chiefs jetzt zwingend nicht in Playoffs schlagen könnten. Und da muss man sich aber auch erstmal fragen, aktuell sind die gar nicht in den Playoffs. Ne? Die sind auf 8. Es kommen hier nur 7 rein. Und wenn sie reinkommen, mal gucken, wo sie dann sind, treffen wir sie überhaupt? Weiß man auch nicht. Fliegen sie vorher raus? Fliegen wir vorher raus? Aber das Spiel, was wir jetzt hatten, hat mir, ja, auch wenn wir natürlich auch in den Jahren davor immer Regular Season gegen die gewonnen haben, trotzdem nicht das Gefühl gegeben, dass ich das nicht in den Playoffs schaffen könnte. Aber dann, das ist halt noch eine ganze halbe Saison zu spielen. Wer fällt wo noch aus? Wie entwickelt sich was? Es gibt ja immer Spieler, die auf gar keinen Fall ausfallen dürfen. Wenn sich jetzt mal Holmes bei den Chiefs verletzt, dann brauchen wir nicht mehr über die Chiefs reden. Und auch wenn sich der Allen bei uns verletzt oder auch wenn sich der Cook verletzt, dann sieht das alles wieder ganz, ganz anders aus. Von daher ist das auch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wir hatten ja auch einen klaren Nummer 1 Receiver mit Stephon Diggs und haben auch da dann gegen die Chiefs verloren. Vielleicht ist es dann doch eher die Lösung, das zu sagen, was die Bills jetzt halt machen oder was sie halt von sich sagen, dieses Everybody Eats. Und wir hatten ja auch einen vielversprechenden Receiver, mir fällt gerade der Name nicht ein, der von den Chargers kam, der sich aber leider verletzt hat und im Moment immer noch verletzt ist. Der hat sich in Atlanta verletzt. Er ist so ganz komisch getackelt worden, ist seitdem raus. Ich weiß nicht, wann er wieder spielen kann. Ist aber nicht auf IR, von daher mag es vielleicht bald wieder soweit sein. Ich bin mal gespannt, wie sich da die Offense nochmal verändert, wenn der wieder dabei ist.
Gut, dann würde ich dir jetzt tatsächlich noch eine Frage stellen als Ehrenmitglied des Dolphins Drives. Wie wirkt denn die Franchise Miami im Moment auf dich von außen betrachtet? Wo siehst du von außen betrachtet die Probleme in Miami? Wie siehst du die Zukunft?
Tja, also von außen betrachtet wirkt das ganz schön wild. Ne? Ihr habt jetzt euren GM entlassen. Die Frage ist halt, war es nicht zu spät? Man hätte das dann vielleicht besser in der Offseason gemacht, sodass jemand Neues, und jetzt gibt es ja auch nur einen Interim-GM, da so ein bisschen seine Idee verwirklichen kann, weil Greer ist halt gescheitert, Punkt. Ja, das ist nun mal so. Sonst hätte man ihn ja auch nicht entlassen. Aber was nützt es zu diesem Zeitpunkt der Saison? Ich sehe im Moment von außen euch von einem kompletten Umbruch oder Aufbau, weil ich glaube nicht, dass ein neuer GM McDaniels behalten wird. Der wird seine eigenen Vorstellungen haben, wen er als Headcoach haben möchte. Und ich habe das schon beim ersten Podcast eigentlich so gefragt oder gesagt. Aber ich glaube auch, dass ihr einen anderen Quarterback braucht, um langfristig Erfolg zu haben. Und das sind halt verdammt viele Baustellen. Trotzdem steht zumindest Plätze 3 und 4, genauso wie ich sie bisher vorher gesagt habe, dass der Platz 1 sich nochmal ändern kann. Ist ja durchaus möglich. Aber auch nicht zwingend, würde ich sagen, weil die Patriots halt echt aufgrund ihrer nicht so guten Leistung letzte Saison einfach eine viel einfachere Schedule haben als die Bills. Wir spielen halt, also die spielen noch gegen 2 Teams, die einen Winning Record haben aktuell. Das sind die Bucks und wir, und das war's. Wir spielen auch noch die Bucks und wir spielen auch noch die Eagles und so Geschichten. Haben ja jetzt schon die Chiefs gespielt. Aber also ich sehe halt, im Moment ist unheimlich viel Unruhe in Miami, auch Unzufriedenheit und auch ein Phillips, der halt geht, der war ja auch Team-Captain, ne?
Ja.
Und das ist halt, also, dann lese ich halt von so Players-Only-Meetings, wo sie sagen, wir müssen aber, wir wollen aber. Es wirkt auf mich im Moment sehr, sehr, sehr unruhig und instabil und ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft da unbedingt eine Einheit ist und die Organisation an sich. Das ist mein Blick von außen.
Okay, danke für diese Einschätzung. Tilo, möchtest du noch irgendwas von David wissen?
Ja, ich bin eigentlich gespannt darauf, von David doch jetzt zu hören, mit wie vielen Punkten wir verlieren, wenn ich ehrlich bin.
Ja, okay, aber bevor wir dazu kommen, würde ich David gern die Gelegenheit geben, falls er noch Fragen an uns hat, die auch zu stellen.
Ja, ich habe 2 Fragen. Die erste Frage ist, was ist denn eure Antwort zu meiner Einschätzung von gerade?
Ja, Tilo, da hast du gerne drauf
antworten. Ja, das waren ja auch mehrere Sachen in sich. Also ich, da kann ich dich mitnehmen, das kriegst du natürlich aus Bildsicht nicht so mit. Also es gibt jetzt schon ein paar Berichte, die ich sehr schockierend finde, wenn sie stimmen würden, nachdem es heißt, dass Ross, also unser Besitzer, wohl gesagt hat, der neue GM soll mit McDaniel auf jeden Fall arbeiten. Das wäre für mich eine völlig falsche Einstellung. wenn ein neuer GM kommt und der sagt, er will mit Mike McDaniel arbeiten, dann finde ich das erstmal okay. Sehe ich relativ neutral, weil er da eine Einschätzung gefunden hat, aber einen GM zu suchen, der mit Mike McDaniel arbeiten muss, das wäre für mich fürchterlich, weil so funktioniert es leider in der NFL nicht.
Ganz kurz dazwischen.
Ja.
Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen zu, nach wie vor. Das muss man ja auch ganz klar sagen.
Zu was jetzt?
Zu dem Thema von wegen mit Mike McDaniel. Also das ist, ne? Ich sehe es zum Beispiel, ich fände es gut, wenn wir Mike McDaniel halten würden und wenn ein GM kommen würde, der dann direkt sagt, von wegen, ja, ich arbeite mit Mike McDaniel zusammen. Und dass man dann das als Kriterium nimmt, finde ich gar nicht so verkehrt. Aber das ist eine andere Diskussion.
Ja, das finde ich, also dann beschneidest du dich halt in der GM-Suche extrem, ne? Also dann beschneidest du dich extrem. Ich kann mir durchaus vorstellen, so ist das NFL-Business leider. Das ist so ein bisschen wie neuer Headcoach heißt oft neuer QB, neuer GM heißt oft neuer Headcoach. Ob das gut ist, das will ich gar nicht bewerten. Also ob das immer dieses Extreme sein muss. Aber das ist irgendwie so, das sind die Regeln, die Business-Regeln der NFL. Und ich habe so das Gefühl, dass gerade ein junger, neuer GM, der jetzt irgendwie einen neuen Job haben will, dass viele das sehr unattraktiv finden, wenn man sagt, man ist schon ein Headcoach gebunden. Aber das ist eine andere Diskussion. Zu den anderen Fragen, warum Greer jetzt entlassen wurde, zu spät, da gehe ich dir hundertprozentig mit. Ich hätte ihn schon vor 3 Jahren entlassen. Da bin ich aber auch sehr extrem in meiner Meinung. Aber spätestens eigentlich im letzten Jahr. Und da waren wir uns alle einig. Jetzt, dass er jetzt entlassen wurde, so kurz vor der Trade-Deadline, habe ich sehr oft gelesen, dass es viele komisch finden und überraschend. Ich glaube, aus Dolphins-Bubble-Sicht war das gar nicht so komisch und nicht so überraschend, denn jetzt ist doch weniger passiert, als man dachte. Aber ich glaube, alle vor der Trade-Deadline dachten, jetzt passiert genau das Gegenteil, was Greer will. Nämlich entweder viele Trades oder gar keine. Jetzt haben wir nur einen gemacht. Und wenn Ross schon sich sicher war, Greer wird am Ende des Jahres entlassen, dann finde ich es völlig okay, dass man in diese heiße Phase der Trade-Deadline nicht mit einem GM geht, der vielleicht im Kopf noch hat, irgendwie seinen Job zu retten, im Zweifel selber für Spieler tradet oder dann doch Spieler viel zu günstig abgibt. Ne? Man hat jetzt ja so ein bisschen, ist ja durchgesickert, was die Dolphins haben wollten an Gegenwert für bestimmte Spieler. Da hat das jetzige Regime hat gesagt, nein, vielleicht hätte Greer gesagt, ja, ich verscherbe die dafür. Deswegen finde ich den Zeitpunkt gar nicht so weird, so komisch. Und letzter Punkt, hast du Tua angesprochen. Ich war immer jemand, der gesagt hat, Tua hat seine Limitationen. Der Mensch Tua ist unfassbar sympathisch. In den letzten Wochen kippt das leider. Also Tua hat für mich sehr, sehr viele weirde und auch teilweise cringe Pressekonferenzen, wo er irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, er will seinen Arsch retten und auch so ein bisschen Realitäten verdreht. Also er hat dann, Greer hat er ein sehr großes Statement gemacht, so im Sinne von, Greer hat immer an ihn geglaubt und er hat ihn groß gemacht und so weiter. Kein Wort an Mike McDaniel, weil der hat ihn eigentlich dazu hingebracht, zu diesem Vertrag, wenn man ehrlich ist. Lange Rede, kurzer Sinn, ja, Tour wird entweder nächstes Jahr mit einem massigen Dead Cap entlassen, gehe ich von aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand für diesen Vertrag tradet, wenn man nicht irgendwie so einen Brock Osweiler, Jared Goff Trade macht. Und dann ist er nächstes Jahr weg oder er spielt noch ein Jahr, weil der Dead Cap so hoch ist und wird dann nach 2026 nicht mehr bei den Dolphins spielen. Das wirkt für mich im Moment doch relativ sicher, dass das keine Zukunft hat. Ja. Ja. Habe ich was vergessen?
Nö. Dann damit, ja doch, vielleicht diese, von außen ist halt so, habe ich das Gefühl, das ist nicht wirklich ein Team aktuell.
Das ist immer schwer zu sagen, weil da sind wir natürlich auch von außen. Da müssen wir vielleicht nochmal auf Mike McDaniel gehen. Den haben wir vorher nicht thematisiert, weil wir da schon so oft drüber gesprochen haben. Mike McDaniel ist ein herausragender Playdesigner, Playcaller, ein richtig guter OC. Aber man hat das Gefühl, zum Headcoach fehlt eben ein bisschen was. Und das ist halt eben dieses, so ein Team so unter Kontrolle zu bringen. Ich habe durchaus das Gefühl, dass es da gewisse Eitelkeiten gibt. Die Leistungen stimmen halt nicht mit dem Anspruch überein. Und dann brechen ganz schnell diese individuellen Meinungen halt eben, das wirst du selber aus deiner Praxiserfahrung wissen, David, dann brechen die Konflikte hervor. Wenn die Leistung nicht mehr irgendwas überdeckt und bei diesen schwierigen Charakteren und so, Spieler wie Terry Kill und so, den nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, sind halt keine einfachen Charaktere. Und ein Tua, dessen Leistung komplett nach unten geht, die du hast gerade eben angedeutet, schlägt halt wild um sich. Und da kommen natürlich Reaktionen, die das hervorrufen. Und das ist der Kritikpunkt, den ich an Mike McDaniel weitergebe. Und da kann ich gleich noch eine Frage an dich nämlich stellen, wie, David, wie du das nämlich aus Coaching-Sicht siehst. Denn Mike McDaniel ist jetzt nicht der Typ, der dazwischen haut und sagt, sein Team unter Kontrolle bringen. Er lässt das tatsächlich erstmal so laufen und konzentriert sich rein auf das Spielerische. Mhm. Und das funktioniert halt dementsprechend dann so nicht, sondern das verschärft an einigen Stellen das Ganze noch. Und dann wird natürlich McDaniel noch von seinem DC, von Weaver, so ein bisschen im Stich gelassen. Denn der hat es nicht geschafft, die PS, die man in der Front 7 hatte, auf die Straße zu bringen, was eigentlich unsere Stärke sein sollte. Das sind die Sachen, die ich aber letztendlich der Gesamtverantwortung von Mike McDaniel ankreide. Und dann bricht so ein Team natürlich auseinander, weil jeder jetzt plötzlich weiß, scheiße, das, was wir gewollt haben, das, weswegen wir eigentlich hier sind, das wird nicht funktionieren. Und jeder kämpft jetzt um seine Zukunft. Ich glaube, das passiert in den meisten Teams, die quasi underperformen und dann, wo die Spieler dann um ihre Zukunft kämpfen. Aber wie siehst du das aus Coaching-Sicht, David?
Ja, also du hast vorhin einen sehr interessanten Punkt gesagt halt, ne? Guter, so super OC, Head Coach fraglich. Mich erinnert das so ein bisschen an den McDaniel, wie heißt der noch von New England? Jetzt zum 38. Mal.
OC, Josh McDaniels, ja.
Ja, McDaniels. Ähnlicher Name. Nur ein S mehr dran. Der war ja auch schon zweimal oder dreimal Head Coach und ist dann immer wieder zurück, auch zu den Patriots. Und als OC ist der super. Aus meiner Sicht ist die Aufgabe des Head Coach zuallererst, alles zusammenzuhalten. Sowohl den Staff um dich herum, als auch die Mannschaft, dass das alles ja wie eine super geölte Maschine läuft und wenn dann noch Platz ist, weil es ist ja natürlich so, dass du als NFL-Coach, das ist ja nicht zu vergleichen mit Deutschland, wo ich OC sein musste, weil es einfach gar keinen gab, der es sonst gemacht hätte.
Vielleicht, wenn ich mal ganz kurz unterbreche. Ja. Ich meine, ich kenne deine Vita. Vielleicht kannst du mal kurz was zu deinem Coaching-Werdegang sagen, weswegen ich da immer so drauf rumhacke, weil du hast ja, wie gesagt, doch viel Erfahrung.
Ja, also ich habe mit dem Coachen angefangen, bei den Cologne Crocodiles Jugend mal in 2003 war das, meine ich. Bin dann zu den Düsseldorf Panther Rookies gewechselt. Und war da 6 Jahre lang und in den 6 Jahren 5-mal deutscher Meister, unter anderem gegen den Björn Werner, auch gecoacht, also er hat gespielt und ich war Coach. Da haben wir, das war das einzige Jahr 2005, 6, 7, 8, 9 waren wir Meister, 10 dann nicht und dann haben wir uns das in 11 wiedergeholt, also in 6 Jahren 5-mal. Da sind wir nämlich einen Sweep gelaufen über die Seite von Björn Werner, das ist ziemlich in die Hose gegangen auf unsere eigenen 2. Ja vorsagen können, dass ein Safety ist. Ich war nicht der OC. Und dann, ich habe bei den Düsseldorf Panthern in der ersten Mannschaft in der GFL gecoacht und dann die zweite Mannschaft als Headcoach übernommen, der Düsseldorf Panther, die sogenannten Prospects, war dann auch noch in Mönchengladbach beim Wolfpack als Headcoach und habe in Buffalo mit seinerzeit dem Special Team Coordinator Bobby April zusammen Sachen gemacht, habe Ryan Lindell gecoacht, nur so eine ganz kleine Kleinigkeit, weil er immer Probleme von der linken Hash hatte. Das haben wir dann abgestellt und als Dankeschön habe ich 2 Stunden mit Bobby April da gesessen, war auch bei wirklich Close Practice Sessions von den Bills, wo du den Gameplan sehen konntest, wenn du was davon verstehst. Ja, das jetzt, wer vielleicht den Patrick Pötsch noch kennt, der jetzt bei Rheinfire aufgehört hat. Der hat jetzt Fullback seine letzte Saison gespielt. Den habe ich bei den Cologne Falcons, da war ich auch, habe ich den quasi trainiert. Oder Dominik Kuhn, lange bei Frankfurt Galaxy, bei der alten Galaxy gespielt. Also ja, war schon, habe schon so einiges gesehen und habe, mein Steckenpferd waren immer Special Teams, Kicker und Panther, aber war auch Head Coach, Tight End Coach, Offense Coordinator, Defense Coordinator, Running Back Coach, Defense Line Coach. Genau.
So, und deswegen eben als Experte nochmal die Sicht von außen, wo wir gesagt haben, Mike McDaniel, super OC, aber hält das Team halt eben nicht zusammen, aus welchem Grund auch immer. Ja,
darum halt meine Antwort, ne? Die allererste Aufgabe des Head Coach ist es, dass alles läuft. Und wenn dann noch Platz ist, dann kannst du dich gerne um was anderes kümmern. Aber das ist Schritt 2 und nicht Schritt 1 aus meiner Sicht.
Ja, dann wollen wir nochmal zurückgucken auf das Spiel. Tatsächlich ist es so, bevor wir um das Spiel kümmern. Pick a player. Und David, du hast ja schon gesagt, du möchtest denselben Spieler haben wie beim letzten Mal. Erklär's doch nochmal.
Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte Nummer 1 Receiver, also nämlich Waddle, ganz klar. Das ist tatsächlich im Moment so, wenn ich mir das Roster angucke, der Dolphins, der Einzige, wo ich sage, der könnte uns auch wirklich verbessern nochmal.
Ja, Tilo, welchen Spieler hättest du denn gern von Bach?
Frag doch lieber, welche er nicht möchte.
Oh, da sind viele. Der erste ist Josh Allen, den mag ich nämlich nicht. Josh Allen wäre natürlich sportlich, wie beim letzten Mal die Antwort, aber das ist mir zu einfach und auch irgendwie zu, ich weiß nicht, nee, ja, das liegt zu nah. Ich möchte immer so ein bisschen um die Ecke denken, was man noch so brauchen könnte, und dann jetzt gucken wir natürlich auch schon so ein bisschen auf den Rebuild.
Den willst du dann ohne Quarterback anfangen?
Ja, ohne Josh Allen, einen anderen Quarterback möchte ich.
Wir haben noch mit Trubisky auch ehemaliger Nummer 1 Pick.
Ja, toll. Erstrunden-Pick.
Nimm den.
Nein, ich würde, es ist schwierig. Im Vorfeld habe ich tatsächlich gedacht, ob ich einfach, weil ich den im Draft ganz gut finde, ob ich Maxwell Hurston nehme oder ob das zu kreativ ist, also euren Cornerback.
Ich weiß, wer das ist, ja, danke.
Ja, aber vielleicht die Dolphins-Zuhörende nicht.
Nein, wir haben ja vorhin schon ein paar Mal über ihn gesprochen, aber ja, der
ja, genau,
guter Junge anscheinend.
Wäre für uns auf jeden Fall ein Need, aber ich würde, weil wir jetzt Phillips abgegeben haben, würde ich Greg Rousseau nehmen.
Groot.
Ja.
Micho, du hast einen Spitznamen in Buffalo, Groot, weil er so lange Extremitäten hat, ist sein Spitzname Groot.
Dann bleiben mir immer noch zwei Spieler, die ich zur Auswahl habe, tatsächlich. Eigentlich sogar drei. Gehe ich mit der O-Line, dann wäre es Connor McGovern, aber der ist schon relativ alt.
Würde ich eher Osiris Torrance nehmen, ehrlich.
Nee, ich nehme Dalton Kincaid. Ja. Tight End. Kein reiner Receiving Tight End. In seinem dritten Jahr hat gezeigt, dass er sowohl receiven kann, als auch, dass er auch Inline spielen kann. Ich glaube, der würde bei uns eine Lücke im Tight End Room füllen. Dalton Kincaid wäre meine Wahl, ja. Gut. Ja. Schweigen beide.
Ja, hätte da auch drüber nachgedacht. So, tatsächlich.
War auch beim letzten Mal, wurde das genannt. Also erinnere ich mich dran.
Ja, genau.
So, dann wollen wir mal gucken. Also, das Over-Under beim Spiel liegt bei 48,5 und die Buffalo Bills sind mit 5,5 Punkten Favorit. So, Tilo, dann fang du mal an.
Mit 5,5 sind die nicht mit 9,5 Favorit?
Die sind mit 5,5 Favorit, wenn man alle sieht. Die sind bei einigen, obwohl der, ja gut, die sind bei den einzelnen Writern, sind sie tatsächlich Favorit. Aber wenn man alles kumuliert sieht, habe ich hier als Opening Line 5,5.
Also da sag mir mal, wo ich darauf wetten kann, da setze ich direkt 1.000 Euro drauf. Das würde ich sofort nehmen. Ich hatte immer 9,5 gesehen, das finde ich auch relativ realistisch. Ich würde trotzdem das Over nehmen, ich würde sagen, wir verlieren, weil, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal gesagt, die Bills sind für mich ein erwachsenes Team, was dann nicht so in diesen Blutrausch verfällt. Das können sie, aber tun sie, glaube ich, auch im Division Game nicht. Und daher würde ich sagen, wir verlieren das mit tatsächlich mit 10.
So, David, dann darfst du jetzt mal sagen, was du glaubst.
31-17 Buffalo. Du weißt ja, ich mag immer Scores.
Okay. Ja, ich bin etwas anders. Ich glaube tatsächlich, dass beide Teams den Ball bewegen können. Wir sahen offensiv nicht so schlecht aus. Das letzte Spiel war auch enger als gedacht. Ich glaube auch, dass wir es verlieren. Ich glaube, dass es beim Over landet. Und ich glaube, dass wir das Spiel mit einem Score, also mit 7 Punkten verlieren. Und es wird deutlich enger als gedacht. Mhm. Aber verlieren wir was, das glaube ich zumindest. In der Hoffnung, dass es anders kommt.
Also, das muss man teilweise, ganz klar sagen. Was dazu natürlich auch mitsprechen könnte, weil in Vorbereitung auf diesen wunderschönen Podcast habe ich mir auch die Wettervorhersage angeguckt. Und es sind ja 30 Grad vorhergesagt in Miami. Ja, gut. Jetzt war ich, als ich in Buffalo war, das ist ja auch noch nicht so lange her, wie gesagt, Woche 4, habe ich da auch in der vollen Sonne gesessen bei 28 Grad. Da war ich auch echt überrascht, dass ich da so ein Wetter hatte Ende September in Buffalo. Aber wir reden ja auch nochmal von Luftfeuchtigkeit. Ne? Sind die Bills-Spieler nicht so gewöhnt wie die Dolphins-Spieler, die in diesem Wetter ja leben und trainieren? Von daher könnte es auch durchaus so sein, wie du gesagt hast, aber nicht desto trotz habe ich ja meinen Tipp schon abgegeben. Aber ja, wollte das nur mal, also auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht, wie das Wetter das Ergebnis beeinflussen kann.
Gut, möchte von irgendeiner von euch noch etwas sagen?
Ich möchte noch sagen, dass ich bei Buffalo das erste Mal beim College Football war. Buffalo Bulls heißt das College Team tatsächlich. Und musste da immer oder habe öfter an euch gedacht, weil ihr ja euren Podcast und auch wenn geschrieben wird im Internet mit Fins Up beendet. Und bei denen ist es Horns Up.
Das haben sie von uns geklaut.
Genau, das haben sie von euch geklaut. Natürlich. Aus eurem Podcast.
Wo Tilo, spielen die du noch irgendwas sagen? Wo spielen die? In welchem Stadion?
Die Bulls, die haben ja, okay. In Buffalo ein eigenes kleines Stadion. Ja, okay. Da passen so, glaube ich, 27.000 rein. Mehrzweckstadion, auch mit Leichtathletik und so. Sie haben aber auch schon ein paar NFL-Spieler hervorgebracht. Der bekannteste ist Khalil Mack.
Oh, naja, das ist
ja. Den kennt man ja, ne?
Ja. Gut. Dann bedanke ich mich damit, dass du da warst. Danke, Tilo, dass du mitgemacht hast. Allen wünsche ich ein schönes Spiel am Sonntag und in dem Sinne, Fins ab.